Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian, und dem großartigen, wunderbaren Daniel. Und heute noch mit einem Überraschungsgast, der sich gleich selber vorstellt. Ich bin glücklich, dass er heute da ist, denn der hat diesen Fall, um den es heute geht, quasi von Anfang an in Gänze verfolgt, sich da Gedanken drüber gemacht. Und an mir ist er so ein bisschen vorübergegangen. Deswegen gut, einen Experten dafür hier zu haben, generell einen ausgemachten True-Crime-Experten. Ich glaube, der ein oder andere von euch kennt den wahrscheinlich auch schon von Instagram. Aber bevor ich jetzt den Staffelstab an ihn übergebe, möchte ich kurz die Gunst der Stunde noch nutzen, um auf unsere nächsten Live-Termine hinzuweisen. Das machen wir nämlich hier viel zu selten. Am 2.11. sind wir live im Heimhoftheater in Burbach. Das ist im Siegerland, in unserer Heimat. So ein richtig süßes, kleines, altes Theater. Lohnt sich sehr, das zu unterstützen. Und 15 Euro die Karte kann man sich mal für einen True-Crime-Abend leisten. Kurze Zeit später, 8.11., sind wir in Hamburg. Da kann man über die Seite der Elbreederei Abicht auch noch die ein oder andere Karte bekommen. Und dann etwas weiter in die Zukunft, 18.12., sind wir wieder in der Krombacher Brauerei. Über die Seite der Krombacher Erlebniswelt einfach da im Kalender den 18.12. wählen. Dann findet ihr auch da noch Karten für uns. Daniel, habe ich was vergessen?
Nee, aber um deine borstige, erkältungsgeplagte Stimme mal so ein bisschen zu entlasten, vielleicht noch ein paar Worte von mir. Das Heimhoftheater ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kulisse und ich kann euch dringend ans Herz legen, dorthin zu kommen. Das wird, glaube ich, richtig gut. Vor allem auch deswegen, weil es ein Duett zweier Genies geben wird. Es wird den legendären Erzähler Fabian geben und auf der anderen Seite niemand wenigeren als den Sauerland-Korrespondenten Steffen.
Ja, das ist auch eine Geschichte. Daniel fällt ja aus für diese Live-Veranstaltung und wir hatten eigentlich eine andere Vertretung. Die fällt aber krankheitsbedingt auch aus und jetzt springt dankenswerterweise Steffen, unser Sauerland-Korrespondent, ein. Und ich glaube, das wird ein cooles Ding. Also Dank auch hier nochmal an der Stelle an Steffen. Ich küsse dein Herz, Habibi, dass du da direkt auch Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe. Super, ja, und Daniel hat es angesprochen, meine Stimme, die ist krankheitsgeplagt. Ich habe die letzten 2 Tage im Bett verbracht, mich hat es richtig niedergestreckt. Und deswegen bin ich umso froher, dass wir heute einen Gast haben, dass ich einfach mich zurücklehnen und genießen kann. Ich lebe hier quasi nur von Tiger, Balsam und Ingwer-Shots, sonst würde ich gar nicht mehr hier sitzen.
Ja, safe, auf jeden Fall. Also Steffen, auch von mir einen vielen lieben Dank. Das ist richtig cool, dass du so spontan einspringen wirst. Und ich glaube, das wird auch eine coole Nummer. Ich bin davon überzeugt, dass ihr harmonieren werdet. Und wie ihr schon seht, Leute, wir haben weder an Kosten noch an Aufwand gespart, um Steffen extra einfliegen zu lassen, ja, aus dem tiefen, tiefen Sauerland. Und ich möchte dann, also hinterher wenigstens die Geschichte hören, dass ihr ihn mit einem richtig fetten Applaus begrüßt habt.
Das wird die Community tun, glaube ich. Wir haben ja wirklich eine mega, mega Community und ich glaube, ein paar von denen haben auch Bock, mal Steffen zu hören. So, aber jetzt genug von irgendwelchen ungelegten Eiern und zukünftigen Auftritten hin zu unserem heutigen Gast. Wie gesagt, der ein oder andere, der uns bei Instagram folgt, folgt ihm wahrscheinlich auch oder kennt ihn schon. Ich weiß gar nicht, wie ich dich ankündigen soll. Du bist so ein True Crime Blogger ja auf jeden Fall auf Instagram. Du hast aber auch 2 Podcasts und bist also auch so ein True Crime Tausendsasser quasi.
Ja, erstmal hi ihr beiden und natürlich erstmal gute Besserung. Fabi, das hört sich wirklich nicht gut an. Ich hoffe, du überbrückst das irgendwie mit 2 Liter Tee in dieser ganzen Aufnahme und wirst schnell wieder fit. Aber du kannst dich auf jeden Fall heute zurücklehnen. Und wie gesagt, um mich mal ganz kurz vorzustellen, hi, ich bin Basti, ich mache seit 5 Jahren jetzt mittlerweile schon die ein oder anderen True-Crime-Sachen. Ich bin eigentlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs, bei meinem Blog German True Crime. Das ist so damit, wo ich gestartet habe eigentlich damals, weil ich so ein bisschen gegen den Strom schwimmen wollte. Damals in der Corona-Zeit sind die ganzen Podcasts irgendwie alle aus dem Boden geschossen und ich habe mir dann irgendwie gedacht, du, ich mach mal ein bisschen was anderes und hab dann meinen Blog gestartet. Ja, und den mache ich bis heute. Und nebenbei mache ich auch noch einen Podcast über ungelöste Fälle, weil mich die irgendwie so tatsächlich am meisten irgendwie mal mitnehmen. Und da tauche ich immer so ein bisschen in die Schicksale ein, über die man nicht mehr so spricht heute, über die vielleicht auch medial generell gar nicht gesprochen wurde. Und von Opfern, die einfach irgendwie nochmal eine Stimme brauchen. Das ist so meine Herzensangelegenheit, genau.
Ja, das ist natürlich eine schöne Herzensangelegenheit, verbindet dich so ein bisschen mit Mike von Licht ins Dunkel, aber ist so eine Motivation, die wir heute gar nicht brauchen, denn über den Fall ist in den letzten Jahren so viel gesprochen worden wie über kaum einen anderen. Und vielleicht ist der auch deswegen so ein bisschen an mir vorübergegangen, weil das einfach so allgegenwärtig war. Aber kurze Werbung noch für deinen Blog, also dein Blog bei Instagram. Da ist man wirklich super informiert. Der Junge haut immer wieder Infos raus zu irgendwelchen Fällen, bleibt und keine Ahnung, auch zu irgendwelchen Fällen aus der amerikanischen Provinz in, weiß ich nicht, Oklahoma. Der spürt einfach alles aus und postet das. Also da werdet ihr richtig fündig, wenn ihr Bock auf ja, diverses Crime-Format habt.
Dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Ich wollte gerade sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da und checkt die Sache mal unbedingt aus, liebe Leute. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Nummer.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich immer die ganzen Fälle irgendwie alle mitbekomme, aber ich bin so mittlerweile vom Algorithmus her, ich scrolle einfach und dann bekomme ich, wie du gerade schon sagtest, einfach den letzten Fall aus der letzten Ecke von, weiß ich nicht, Washington DC oder North Carolina irgendwo mit. Ich bin viel in den amerikanischen Fällen unterwegs, sie werden mir viel angezeigt, aber ihr werdet bei mir alles Mögliche finden. Also ich bin, ich saug irgendwie alles auf, was mich so, was mir in den Weg kommt und teile darüber alles und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen bei mir auf dem Blog.
Das kommt irgendwie so aus der Liebe, irgendwie aus der Liebe zur Sache, ne? Also ich bin so im Freundeskreis dafür bekannt, dass ich so ein Underground-Hip-Hop-Trüffelschwein bin, also dass ich so quasi so Artists finde, die keine Sau kennt, einfach weil ich, ja, weil das einfach so mein Game ist und dann weiß man, wo man suchen muss und so geht's dir wahrscheinlich auch mit, ja, super obskuren Kriminalfällen.
Könnte man so vergleichen.
Basti, was mich interessieren würde, ist, wie ist das, wie viele Stunden am Tag steckst du so da rein? Also wie viele Stunden True Crime erlebst du am Tag?
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was ich an dem Tag zu tun habe. Also wenn es wirklich meine freien Tage sind, dann sind es bestimmt schon gut und gerne mal so 4-5 Stunden, die ich so insgesamt dann irgendwie am Rumrecherchieren bin. Wenn ich natürlich dann auch berufstätig bin, dann schaue ich meistens dann nach dem Feierabend irgendwie abends nochmal rein. Ich würde mal sagen, so 2-3 Stunden täglich auf jeden Fall, ja.
Was ist der Motor dahinter?
Ich weiß es nicht, ich bin irgendwie, ich habe da so, wie gesagt, so einen Rhythmus gefunden und das Feedback ist auch einfach da, dass die Leute einfach sagen, hey, ich schaffe das in meinem ganzen Tag einfach nicht, die ganzen Sachen zu verfolgen und irgendwie habe ich dann so ein bisschen meine Berufung gefunden, da, ja, den Leuten das einfach direkt zu teilen. Die können dann einfach in eine Story reinschauen, dann ist da das Update drin, da das Update. Irgendwie ist das so ein bisschen bei mir so eine kleine Berufung geworden, ja.
Ja, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, aber wie gesagt, der Fall, über den wir heute sprechen wollen, der hat bestimmt es schon in den Kopf oder in das Ohr des einen oder anderen Zuhörers, Zuhörerin geschafft. Das ist ein Fall, der sehr, sehr große Schlagzeilen gemacht hat und der ja auch relativ viel zu bieten hat, was so True Crime so spannend macht. Ahnungslose Opfer, ein ja schlimmes Verbrechen, filmreif, wirklich so ein bisschen Scream-Stoff und ein Täter, der nicht alle Steine auf der Schleuder hat, ganz offensichtlich. Basti, willst du loslegen?
Ja, das kann man, denke ich, so erstmal ganz gut zusammenfassen. Also dieser Fall ist wirklich, ich glaube, die New York Times hat es auch mal gesagt, es ist auf jeden Fall einer der größten Kriminalfälle, die unsere neue Zeit so gesehen hat. Gerade jetzt auch im Bereich Social Media war da wirklich unfassbar viel los. Ja, das ist wirklich echt ein Fall, wo man lange drüber sprechen kann und ich versuche heute alles irgendwie so reinzubekommen. Leute, nimmt es mir nicht übel, wenn ihr den Fall vielleicht auch kennt und ich ein paar Sachen auslasse, weil dieser Fall ist so komplex. Ich glaube, dann könnten wir hier eine 6-Stunden-Folge draus machen, wenn ich alles mit reinnehme. Aber ich gebe mein Bestes, euch, sag ich mal, so einen ganz groben Überblick zu geben. Ich wollte nur mal kurz fragen, wie war das jetzt? Daniel, du kannst den Fall gar nicht und Fabi, du bist so, hast den so am Rande mitbekommen, ne?
Ich kenne sozusagen gar keinen Fall außer Tupac. und deswegen ist für mich, nein, also ich kenne natürlich ein paar Fälle, ich gehe ja nicht komplett blind durch die Welt, aber ich bin halt einfach nicht so wie ihr jetzt irgendwie versiert und habt da irgendwelche Ticker laufen oder Newsletter oder weiß ich nicht was, sondern lass mich quasi, mein einziger Zugang zu True Crime ist im Prinzip dieser junge Mann jetzt gerade, der uns virtuell gegenüber sitzt und darüber hinaus alles andere, was man so in den Nachrichten mitbekommt oder was mich vielleicht nochmal interessiert. Also daher werde ich diesen Fall wahrscheinlich nicht kennen, aber ich habe auch noch gar nicht nachgefragt, welcher es ist. Tatsächlich kenne ich jetzt weder Namen noch irgendwas bisher.
Also da Daniel auch kein sonderlich Social-Media-affiner Mensch ist, kann ich mir vorstellen, dass er den wirklich weitestgehend gar nicht so mitbekommen hat. Also vielleicht so ganz am Rande, aber nicht umfassend. Und ich kenne ihn halt relativ oberflächlich. Ich kenne die Fotos der Opfer, ich kenne so ganz, ganz frühe Aussagen zum Tathergang. Ich kenne so das Layout des Ortes, an dem alles gespielt hat, und ich weiß, wer der Täter ist, weil der Prozess ja noch gar nicht so lange her ist, aber mehr habe ich dazu nicht im Kopf.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Rebecca, ne? So dieses Bild, über das wir nachher auch nochmal sprechen werden, das hat sich so eingebrannt, ne? Das ist so in den Köpfen geblieben. Ja, ich würde einfach mal anfangen.
Du meinst dieses Foto von den Freunden, quasi vom Freundeskreis so vor diesem Haus, ne?
Genau, was so ganz bekannt war, weil es einfach das letzte Foto war, was die vier noch gezeigt hat. Und das war, ja, hat mich so ein bisschen an Rebecca erinnert, ne? So dieses Bild, was so sich in die Köpfe gebrannt hat, ja.
Ja, bei Rebecca, ich habe jetzt neulich noch so eine Doku gesehen im Rahmen dessen, dass es ja Neuigkeiten im Fall Rebecca Reusch gibt. Und was ich da so ein bisschen schade finde, ist, dass, ja, man hat so ihr Gesicht im Kopf. So ihr Gesicht ist quasi jedem gegenwärtig, auch ob man, wenn man jetzt kein großer True Crime Fan ist. Aber letzten Endes ist es gar nicht ihr Gesicht. Es ist so ein mit Filtern bearbeitetes Foto, was ja einfach nicht unbedingt den Menschen zeigt, ne? Also wenn man andere unbearbeitete Bilder sieht, ist das schon ein großer Unterschied. Das ist irgendwie auch tragisch, dass sie so im Kopf geblieben ist, aber dennoch mit so einer Fassade im Kopf geblieben ist.
Definitiv.
Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das ist ja letztendlich eigentlich auch ein fataler Fehler letztendlich, wenn es darum geht, eine Person zu suchen. Denn so ein gefälschtes Insta-Bild entspricht einfach nicht der Realität. Daher ist es einfach schwer, dann zu sagen, okay, man hat die Person dort und dort vielleicht gesehen.
Ja, ich habe da in dieser Doku, die ich jetzt gesehen habe, eine Rechtfertigung von einem Polizisten gehört, die ich irgendwo schlüssig fand für die Verwendung dieses Bildes, aber irgendwie auch, ja, trotzdem ist es wenig zielführend. Und zwar sagte der, dadurch, dass dieses Bild so super auffällig ist, bleibt das den Leuten eher im Kopf. Also die gucken eher hin und man erkennt dann, wenn man sie sieht, vielleicht trotzdem so einzelne Ähnlichkeiten. Einfach, es prägt sich besser ein als so ein 0815-Bild, aber es ist ja halt, es ändert nichts daran, dass es einfach nicht hundertprozentig ihr Gesicht ist, ne?
Das wollte ich auch nochmal gerade sagen, ja, es ist so, hat so positive Seiten und negative Seiten, ne? Irgendwie das Negative war halt, dass man sie, ja, eigentlich fast gar nicht mehr erkannt hat in ihrer echten Person, und positiv war es halt, ne, dass man sich's halt eingeprägt hat und dass es halt super viral gegangen ist dadurch.
Ja, aber das bringt halt nichts, ne? Das ist halt, für mich ist diese Begründung ehrlich gesagt so ein bisschen für die hohle Nuss, weil letztendlich muss man doch schon so sagen, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen Unterarm fotografiere und das dann letztendlich dann viral geht, ja, dann wird man mich dadurch auch schlecht erkennen. Ich habe ja nicht so viele Tattoos oder sowas. Und unterm Strich denke ich halt, wenn du ein verfälschtes, gefiltertes und irgendwie bearbeitetes Bild einer Person hast, das so stark entfremdet, dass die reale Person nicht mehr erkennbar ist, verstehe ich nicht den Sinn dahinter, denn wir suchen ja in der realen Welt und nicht in der digitalen, und das ist halt für mich die Krux dabei.
Ja, da ist ja so ein bisschen auch sowieso viel Widerspruch im Spiel, ne? Die Polizei hat ja auch gesagt, das hat die Familie ihr so zur Verfügung gestellt. Die Familie sagt jetzt in diesem Interview, was ich gesehen habe, die Polizei hat gar nicht nach weiteren Fotos gefragt. Also da wird der schwarze Peter auch so ein bisschen hin und her geschoben. Wer hat jetzt dieses Foto, warum ausgewählt, in den Umlauf gebracht? Das ist ja generell ein Fall, wo vieles sehr, sehr im Nebel ist, ne? Obwohl man immer das Gefühl hat, man kann ihn greifen und man kann das Rätsel so durchdringen. Ganz viel ist einfach hinter so einer obskuren Nebelwand einfach. Aber egal, wir sind schon wieder so abgeschweift. Wir wollten eigentlich zu einem ganz anderen Fall. Basti, hau jetzt rein.
Genau, ja. Rebecca, können wir auch noch irgendwann anders mal drüber sprechen. Denn heute geht's, wie gesagt, um den Fall, der so in den Medien bekannt wurde als Idaho 4, so kannte man ihn. Oder auch im deutschen Bereich war es so ein bisschen die Studentenmorde, habe ich so ganz häufig gelesen, auch beim Spiegel. Die haben diese Schlagzeile gerne genutzt. Ich würde mal anfangen damit, um euch vielleicht mal ganz kurz zu erzählen, wie ich auf diesen Fall gestoßen bin, weil ich bin wirklich, wie du es vorhin schon angekündigt hast, Fabi, ich bin seit Stunde 1 eigentlich dabei. Ich war am 14. November damals, 2022, war ich im Urlaub. Ich war zu Hause im Bett und habe einfach so ein bisschen bei Google Nachrichten geschaut. Und das war, wie gesagt, 24 Stunden nach der Tat. Und ich habe dann in der New York Times gescrollt und habe mir da sogar mal die neuesten Nachrichten angeguckt und habe dann die Schlagzeile gesehen, die wirklich einen Tag danach direkt in der New York Times ganz oben stand. Und da stand dann: vier Studenten in einem Haus erstochen und der Täter auf der Flucht. So, und das hat mich dann, ich kann es nicht mehr genau erklären, aber es hat mich von vornherein so gefesselt, weil ich habe dieses Bild gesehen, da hat man direkt ein Bild von dem Haus gesehen, in dem die vier gewohnt haben, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, und mich hat sofort gefesselt. Und natürlich war da noch nicht viel verfügbar, was man irgendwie da raussaugen konnte aus diesem Artikel. Das war eine reine polizeiliche Berichterstattung. Es gab einmal ganz kurz, ja, ne, wie gesagt, eine Berichterstattung hier: die vier Studenten wurden in einem Haus gefunden, an einem Campus in Idaho, in der kleinen Stadt Moskau, und mehr war dann aber auch nicht. Und halt, dass der Täter auf der Flucht ist. Und dann ging es tatsächlich los mit den ganzen Berichten. Alle haben sich irgendwie drauf gestürzt. Alle wollten wissen, was los ist. Und ich habe halt auch sofort angefangen, dann irgendwie zu suchen. Es hat dann aber tatsächlich so, ja, nochmal einen ganzen Tag gedauert, bis man irgendwie die ersten vernünftigen Infos hatte. Das war so ein bisschen, wie ich da reingerutscht bin und wie es dann losgegangen ist. Und ja, ich würde euch tatsächlich jetzt mal von dem Tag davor erzählen, vor der ganzen Tat. Das war nämlich der 12. November 2022. Und um das Ganze mal so ein bisschen örtlich einzuordnen, wir gehen nach Amerika, in den Bundesstaat Idaho, in die kleine Stadt Moskau. Wird im Englischen nicht wie Moskau ausgesprochen, eher Moskau, also Moskau. Genau, so eine kleine Studentenstadt im Süden von Idaho. Ganz schön eigentlich, der Hauptteil dieser Stadt besteht eigentlich aus der Uni, die University of Idaho, auf der die vier Opfer auch waren. Das ist eigentlich so der Main-Punkt dieser Stadt. Es gibt noch ganz viele kleine Vororte, ganz viele kleine Nachbarschaften, aber ja, wie gesagt, die University of Idaho ist ganz, ganz groß mit einem riesen Campus, ganz schön und für mich eine wunderschöne Stadt, die dann leider wirklich ein ganz, ganz, ganz dunkles Licht bekommen hat. Wollte ich mal kurz fragen, wart ihr beide schon mal in Amerika? Zufällig auch in Idaho? Nee, ne?
Also, ich war dreimal in den USA, ja. Und in Idaho nicht, nein. Also, ich habe die Ostküste gesehen und die Westküste, aber ich bin so ins Landesinnere noch nicht vorgedrungen. Und etwas, was tatsächlich auch auf meiner privaten Bucketlist auch steht, ist ja auch schon sehr, sehr. Sehr, sehr geiles Land, da gibt es wirklich viel zu sehen und ich habe so, weiß ich nicht, gefühlt so 2% irgendwie erschlossen für mich.
Ja, ich glaube, wenn du von Amerika wirklich alles sehen willst, dann brauchst du mal ein paar Jährchen. Aber so Idaho, Washington, Montana, das sind so meine Staaten, glaube ich, wo ich echt gerne mal hin möchte, ja.
Ja, wir haben ja eben drüber gesprochen kurz, wir haben auch Daniel das Wort abgeschnitten, beziehungsweise seine Antwort verpasst, aber du hast gerade was gesagt, ne? Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass ich so jemand bin, der so naturnahes Leben anstrebt und deswegen so Washington, Montana, das sind glaube ich auch so Staaten, in die es mich ziehen würde, so sehr, sehr dünn besiedelt und sehr grün. Ich glaube, in Montana leben irgendwie 5 Millionen Menschen, das ist ja riesig, das ganze Ding, ne?
Ja.
Aber Daniel, du warst meines Wissens nach noch nicht in den Staaten, oder?
Nee, genau, also das ist, aus verschiedenen Gründen konnte ich das bisher noch nicht und auch aktuell ist es für mich nicht so das Reiseziel Nummer 1. Aber definitiv ein Herzensziel. Und das ist schon sowas, wo ich mir denke, so hey, irgendwann muss ich mal. Und was mich auf jeden Fall sehr stark interessiert ist, ich muss auch sagen, ich habe mich da nicht allzu sehr mit Amerika bisher beschäftigt, sodass ich jetzt über die einzelnen Staaten was sagen könnte. Aber was definitiv Herzensziele von mir sind, sind Chicago und New York.
So ja, sieht's aus. Geil, also New York ist...
Und San Francisco, Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen?
Ja, New York ist eine unglaublich geile Stadt, Chicago... Kenne ich nicht, ist ja auch eine sehr, sehr kriminalitätsgeplagte Stadt, da muss man glaube ich sehr auf sich aufpassen und ich glaube San Francisco ist eine Stadt, die einen ziemlich hart trifft aktuell, weil da ja so drogentechnisch gerade mit diesen ganzen Zombie-Drogen, die in Amerika aktuell so umgehen, da geht ja einiges, das Stadtbild ist glaube ich sehr geprägt von Elend, also das ist natürlich ein cooles Ziel, aber glaube ich auch eine Stadt, die einen sehr, sehr treffen kann.
Definitiv, ich habe mir sagen lassen, dass es wohl zur Herbstzeit eine relativ coole Reise wert ist, in Chicago zu starten und ab dort nach Kanada weiter zu reisen, weil das, glaube ich, nochmal naturbedingt die Vorteile haben kann, dass du dann so einen sehr, sehr goldenen Herbst erlebst und das soll wohl einmalig sein, sich das alles anzusehen.
Ja, also es gibt unglaublich schöne Ecken, auch gerade oben an der Ostküste, diese Neuengland-Staaten, Maine und New Hampshire.
Wunderschön, ja.
Wunderschön. Aber so, ich lasse euch jetzt in Ruhe mit meiner kranken Stimme und Basti, mach weiter.
Ja, genau. Wo wir jetzt gerade schon so über die ganzen schönen Städte gesprochen haben, das ist ja in Amerika wirklich häufig so, dass sie einfach diese kleinen Vorstädte haben, wo die Welt irgendwie noch in Ordnung ist. Und das war tatsächlich in Moskau genauso. Es war vorher echt... Ja, eine Stadt mit ganz, ganz wenig Kriminalität. Ich habe mich noch an ein Interview erinnert mit dem Police Chief. Der hat, glaube ich, gesagt, den letzten Mord hatten wir 2008, glaube ich, irgendwie. Sonst dazwischen sind immer so kleine Sachen passiert. Also es war wirklich, ja, einfach eine kleine Vorstadt, wo die Welt irgendwie noch in Ordnung ist. Und umso mehr hat dieser Fall dann halt eingeschlagen und diese Stadt einfach in so ein Licht gerückt. Was echt, echt beeindruckend ist. Ja, wie gesagt, der 12. November 2022 ist nicht ganz so gut rekonstruiert. Es ist da aber auch nicht wirklich viel Interessantes passiert. Um euch vielleicht einmal ganz kurz schon mal abzuholen, um wen es heute geht. Es geht um, wie gesagt, vier junge Studenten, um die namentlich einmal alle zu nennen. Es geht um Kaylee Gonzalez, die war 21 Jahre alt. Es geht um Madison Mogan, die war auch 21 Jahre alt, ihre beste Freundin. Und ein Paar, und zwar Ethan Chapin, der war 20, und seine Freundin Zanna Canoodle, die war auch 20. Wie gesagt, alles ganz, ganz junge Menschen. Und diese vier Studenten haben eben in Moskau, ja, außerhalb des Campus gelebt, in einem kleinen, bisschen runtergekommenen Haus, ein bisschen off-Campus hat man das immer genannt. Das war nicht direkt auf dem Campus, sondern ein bisschen so einer kleinen Nachbarschaft daneben. Dieses Haus ist, wie gesagt, sieht etwas komisch aus von außen. Es ist auch schon sehr, sehr alt. Ich habe mich so ein bisschen in die Geschichte von dem Haus reingefuchst. Das ist schon 1960 erbaut worden, dann immer mal wieder verkauft worden, weil irgendwie, dann gab es Schimmel, dann wollten die das wieder nicht haben. Wurde irgendwie durch ganz viele Hände gereicht, bis es dann im Endeffekt zu einem Besitzer gelangt ist. Und derjenige hat es dann eben, ja, so umgebaut, dass dort Studenten drin wohnen können, weil eben, wie gesagt, die University of Idaho so unfassbar viele Studenten da hat, und die brauchen natürlich alle ein Dach über dem Kopf. Und ja, so war eben dieses Haus das Zuhause von den vier Studenten, um die es heute geht. Und es geht noch um zwei weitere Studenten, nämlich Dylan und Bethany. Das waren zwei Mitbewohnerinnen. Insgesamt haben die Leute da, wie gesagt, zu sechs gewohnt. Der Ethan war nicht wirklich fest in dem Haus. Der war eigentlich bei seiner Freundin Zanna immer so, ne, hat da mal übernachtet, aber war jetzt nicht fester Teil des Hauses eigentlich. Und Kaylee war auch gerade dabei, eigentlich auszuziehen. Die wollte ja zurück in ihre Heimat ziehen. Dementsprechend war das gerade das alles so ein bisschen im Umbruch. Aber an diesem Abend des 13. November 2022 haben eben alle sechs in diesem Haus übernachtet. Genau, drei Stöcke gibt's da. Einmal ganz unten der Haupteingang. Dann gibt es so eine zweite Etage, wo der Balkon ist. Und eine Terrasse. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Etage oben, die dritte Etage. Und ja, es ist auch so ein bisschen an so einem Hang gelegen, irgendwie so ein bisschen in so einem kleinen Wendehammer von der Straße mit so Bäumen drumherum, auch so ein bisschen versteckt. Also man sieht es irgendwie von oben gar nicht so ganz. Das ist so der Hauptpunkt dieses Falls. Und wie gesagt, am 12. November 2022 sind alle unterwegs. Also Mehdi und Kaylee sind so ein bisschen auf Bartour. Die sind in dem Barviertel unterwegs, werden dort auch auf einer Kamera noch gesehen, wo sie ein bisschen durch die Stadt laufen, mit verschiedenen Leuten sprechen, Drinks trinken und ja, einfach Spaß haben. Genauso wie Ethan und Zanna, die sind allerdings nicht in dem Barviertel unterwegs, sie sind auf einer Studentenparty von der Studentenverbindung Sigma Chi, so heißt die. Die hatten tatsächlich auch ihr Studentenhaus, das ist ja in Amerika auch so ein ganz großes Ding, ne? Diese Studentenverbindungen. Die haben da immer so riesen Villen, ne? Wo die dann wirklich mit 200, 300 Menschen drin leben und feiern. Und ja, so eine Verbindung gab es eben auch direkt gegenüber von dem Haus, wo die gewohnt haben. Ich sag mal so 10 Minuten zu Fuß ungefähr. Und dort haben Zanna und Ethan eben gefeiert mit anderen Studenten und haben dort ihren Abend genossen. Und Dylan und Bethany waren auch ein bisschen unterwegs und die sind alle so gegen Mitternacht ein bisschen verschoben nach hinten dann nach Hause gekommen. 1.45 Uhr war es, wo Ethan und Zanna nach Hause gekommen sind. 1.56 Uhr sind Maddie und Kaylee nach Hause gekommen und die anderen beiden, Dylan und Bethany, die waren schon vorher da. Genau, das ist so ein bisschen bekannt über den Abend davor. Es gibt da noch eine relativ interessante Aufnahme, die allerdings erst später entdeckt wird, die ich aber jetzt schon mal erwähne, weil sie relativ wichtig ist. Nämlich gab es so einen sogenannten Grub-Truck in der Kleinstadt in Moskau, so in der Nähe vom Campus. Dort haben ja die Studenten dann abends immer noch was gegessen. Das war so ein kleiner Imbissladen. Dort konnte man dann noch was zu essen bestellen und dann halt nach Hause gehen. Und dort werden tatsächlich Kaylee und Maddie nochmal gesehen, weil es gab da eine Livestream-Kamera, die Besitzer von dem Grub-Truck haben auf Twitch gestreamt. Finde ich auch irgendwie komisch, aber gut, das war da irgendwie so ein Ding. Ja, und da sieht man sie nochmal, wie sie dann noch Essen bestellen und mit verschiedenen Leuten sprechen. Aber über diese Aufnahme generell, was da passiert, darüber reden wir später nochmal drüber. Genau, es sind alle zu Hause, so gegen 2 Uhr. Das Haus wird dann so langsam dunkel. Irgendwann geht das Licht aus. Man sieht noch, dass Zanna noch sehr, sehr lange wach ist. Die ist noch am Handy bei TikTok unterwegs. Das sieht man später auf den Handydaten dann auch. Ja, und dann wird es tatsächlich so ein bisschen undurchsichtig, denn in der Nachbarschaft wird dann ein Auto gesehen, ein weißer Hyundai Elantra. der fährt so gegen 3 Uhr immer wieder um das Haus. Ne? Der fährt immer so in so einem kleinen Kreis um das Haus herum. Und das fällt aber in dieser Nacht erstmal keinem auf. Das sind jetzt alles schon Infos, die man später eben auf den Überwachungskameras sieht von den Häusern. Keiner weiß aber so richtig, was mit diesem Haus, mit dem Auto auf sich hat. Und in dem Haus bekommt es auch niemand mit, zumindest vorerst. Dann ist es tatsächlich so, dass man auf einer Kamera von dem Nachbarshaus gegen 4 Uhr, gegen kurz nach 4, plötzlich dann sehr laute Geräusche hört. Ich kann das gar nicht genau erklären. Man hört so ein lautes Poltern, man hört einen Hund bellen. Das ist der Hund, sehr wahrscheinlich der Hund von Kaylee, der in dem Haus auch noch gewohnt hat, Murphy. Man hört definitiv auch Schreie noch dazu. Und dann ist aber relativ schnell wieder ruhig. Und die beiden Überlebenden in diesem Fall, Dylan und Bethany, sind eben auch noch wach oder sie bekommen mit, dass in diesem Haus irgendetwas gerade vor sich geht. Sie wissen nicht, was es ist, aber sie wissen, dass irgendwas vor sich geht und so kontaktieren sie sich dann auch gegenseitig bei WhatsApp. Also sie schreiben sich, da gibt es dann nachher den Chatverlauf, der dann vom Gericht tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Sie schreiben sich, hey, hast du das gerade auch gehört? Ne, ich übersetze das jetzt mal grob. Was könnte das sein? Wollen wir mal gucken gehen? Dann sagt Bethany, hey, komm doch mal lieber runter. Dann geht Dylan tatsächlich runter in das Zimmer von Bethany und sie sind dann beide irgendwie in dem Zimmer und versuchen herauszufinden, was da gerade vor sich geht. Man muss dazu sagen, dieses Haus mit der Adresse 1122 King Road war ein, ja, ich würde mal sagen, man kennt das so in der Studentenumgebung als Partyhaus bekannt. Also dann wirklich die Leute einfach ein- und ausgegangen. Ist irgendwie in Amerika auch so.
Hab ich schon mal von gehört.
Die lassen ihre Türen offen und schließen auch nicht ab und irgendwie gehen die dann einfach davon aus, dass schon nichts passiert, oder?
Also ich finde das ja eigentlich gewissermaßen charmant, wenn man so entspannt durchs Leben gehen kann, ne? Auch wenn das heutzutage in den meisten Orten doch weltfremd ist, aber
ja, unvorstellbar irgendwie.
Eigentlich schön, dass es so eine Gelassenheit noch gibt, finde ich eigentlich sehr sympathisch.
Aber genau das, was hier geschildert wird, ist so ein bisschen auch das, was mich am Anfang so ja gecatcht hat, als der Fall angefangen hat, als das so rauskam, wo ich so getroffen war. Weil das eben so ein Szenario ist, was man einfach kennt. Ne? Dieses WG-Leben zur Studentenzeit, das ist so eine unbefangene Zeit einfach. Und wenn man sich dann vorstellt, jemand trinkt da nachts ein und bringt dann die halbe WG um, das ist also, und auch das ist ja eine gängige Sache, dass dann da Partner zu Gast sind, dass man Freunde da hat, dass irgendwie, dass immer jemand anderes auch da übernachtet. Ne? Das sind so Sachen, die kennen wir, das ist aus dem Leben gegriffen. Und das hat mich so total abgeholt am Anfang des Falles, weil das einfach so Lebensumstände sind, mit denen man einfach was anfangen kann. Das versetzt man sich einfach direkt rein.
Definitiv. Total. Ja, das ist einer der Gründe, warum dieser Fall eben so bekannt geworden ist und weil sich auch viele damit so identifizieren, weil ne, das ist einfach, wie du gerade schon sagtest, so eine ganz alltägliche Situation war in diesem Haus. Da war einfach immer was los, da waren am Wochenende immer Partys, da sind Leute wirklich ein- und ausgegangen. Es war tatsächlich auch so, wie ich dann später durch die Ermittlungen auch noch herausgefunden habe, die Leute sind da, ja, wie ich gerade schon sagte, wirklich ein- und ausgegangen. Da sind Leute dann im Haus gewesen, da haben die gefragt, die kannten sich alle untereinander, ne? Wir haben dann gefragt, manchmal kannten sie sich nicht, haben gesagt, hey, wer bist du? Und dann hat er gesagt, hier, ich bin ein Freund von so und so. Und die haben dann da am Wochenende gefeiert. Es gab da auch mehrfach Polizeieinsätze im Vorhinein wegen Ruhestörungen. Da haben die Nachbarn dann immer angerufen. Aber es war jetzt nie irgendwie was wirklich extrem Krasses, ne? Es war einfach so ein Haus von jungen Studenten, die dort einfach ihr Leben leben. Genau, ja.
Du hattest gesagt, dass das Haus an einen Hang gebaut ist und es ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so, dass zur Straße raus quasi das Erdgeschoss ist. Also das kann man von der Straße aus begehen und quasi der Keller ist dann hinten an der Hangseite Erdgeschoss, ne? Also es ist so, du kannst es von hinten raus durchs Untergeschoss begehen, aber auch oben durchs Erdgeschoss von der Straße aus, oder wie war das, ne?
Ja, genau, fast. Also ich versuch's mal ein bisschen zu beschreiben. Ihr könnt euch natürlich das Haus auch angucken. Davon gibt's tausende Bilder bei Google. Ich denke mal, ihr werdet ja auch nachher beim Instagram-Post nochmal ein Bild davon reinpacken, ne? Dann könnt ihr euch mal so ein bisschen das Layout angucken. Also es ist quasi so, du kommst von der Straße auf das Haus zugelaufen, dort ist die Eingangstür, da ist dann das Erdgeschoss, dann gehst du diesen Hang, ne, also in dem Haus, eine kleine Treppe hoch und du bist dann hinten an dem Garten und dort ist quasi ja so ein Garteneingang, wo du diesen Hang runtergehen kannst und dann in das Haus reinkommst. Und wenn du dann weiter nach oben gehst, bist du eben ja auf der zweiten Etage und dann gibt's noch eine Treppe und dann ist oben ein Balkon und bei diesem Balkon kannst du quasi über den Hang schauen, genau. Ist ein bisschen komisch aufgebaut, dieses Haus, aber Was auf jeden Fall
wichtig ist. Ich glaube, ich muss es mal sehen, so richtig.
Hinten eben eine, ja, eine Schiebetür, die eben zum Garten raus war und die war so gesehen eigentlich vollkommen begehbar für jeden. Für jeden, der irgendwie da vorbeigelaufen ist, konnte da rein theoretisch einfach in den Garten laufen und durch diese Schiebetür gehen. Und das ist tatsächlich dann später auch sehr wichtig geworden, denn die Polizei hat nachher herausgefunden, der Täter, über den wir gleich sprechen werden, ist tatsächlich genau so in das Haus reingekommen. Genau, hinten durch die Schiebetür, die nicht abgeschlossen war. Es war ein elektrisches Schloss, war dran, aber komischerweise, warum auch immer, hat sich keiner darüber bemüht, da mal einen Zahlencode reinzumachen. Was mich im Nachhinein sehr belastet, weil ich mir denke, das hätte alles verhindert werden können, wenn man da einfach mal einen Code reingemacht hätte.
Basti, nochmal kurz für mein Verständnis, da ich die Bilder ja jetzt nicht vor Augen habe. Ist diese Schiebetür denn auch erkennbar von außerhalb? Also kann man von der Straße aus oder sowas sehen, dass dort eine Schiebetür ist? Oder ist das wirklich etwas, was man wissen muss?
Nee, die ist einsehbar. Jetzt nicht von der Straße, wo man dann in den Haupteingang reingehen würde. Aber wenn man dann quasi einmal so ein bisschen so im Halbbogen um das Haus drum fährt, da ist dann ein Parkplatz und so eine kleine Waldreihe. Und wenn man durch diese Waldreihe durchgeht, dann steht man quasi so gesehen schon in dem Garten, in dem ganz großen Garten. Das ist, ne, dann wie gesagt dieser Hang. Und wenn man da durchgeht und im Garten steht, dann hat man so einen ganz großen offenen Bereich und guckt genau geradeaus auf die Terrasse und auf diese Schiebetür zu. Genau.
Ja, okay, verstehe. Das heißt also, jeder, der sozusagen durch Zufall von mir aus vorbeigekommen ist, hatte die Möglichkeit, indem er einfach ums Grundstück herumgegangen ist oder sowas, da eben diese Einsicht zu haben.
Genau, definitiv. Ja, war von überall begehbar. Okay. Es gab keine Zäune, gar nichts. Du konntest wirklich ja von allen Seiten eigentlich in das Haus rein. Ja.
Okay.
Ja, genau. Um mal so ein bisschen in der Nacht noch weiterzugehen. Wie gesagt, Dylan und Bethany sind dann irgendwie beunruhigt, ne, und schreiben sich die ganze Zeit, wissen, dass angeblich gerade irgendwie oben was passiert ist. Sie glauben in dem Moment, wie sie später in Interviews dann sagen werden, noch, dass da eben einfach nur noch gefeiert wird, ne, dass da vielleicht irgendwie gerade ein Streit eskaliert ist, betrunken. Sie denken sich auf jeden Fall erstmal nichts Böses dabei und bleiben tatsächlich in ihrem Zimmer für ganze 8 Stunden, obwohl sie dann so eine halbe Stunde später, gegen 5 ungefähr, dann tatsächlich, wie man später an den Chats auch sieht, wissen, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss, denn sie schreiben sich eben solche Dinge, wo man dann halt rauslesen kann, okay, die Mädels haben wirklich Angst, die sind wirklich unter Schock und die sind in diesem Zimmer und haben tatsächlich auch die Tür zugeschlossen und wollten dieses Zimmer einfach nicht mehr verlassen und haben die nächsten 8 Stunden in dem Zimmer verbracht, obwohl sie wussten, dass irgendwas passiert sein muss, aber ja, sie haben halt nur spekuliert, sie wussten nicht, was passiert ist. Was dann noch passiert, das ist für mich einer dieser wenigen wirklich sehr, sehr gruseligen, filmreifen Szenen, wie Fabi am Anfang schon gesagt hat. Denn ungefähr gegen 4.17 Uhr geht Dylan dann quasi aus ihrem Zimmer einmal kurz raus. Sie schaut, also sie macht die Tür einmal auf, weil sie halt nochmal hören wollte, was da gerade oben los ist. Da war tatsächlich gerade noch irgendetwas am Gange, ne, wie sie dann in dem Moment noch gedacht hat. Sie macht die Tür auf, luscht so ein bisschen raus, macht die Tür wieder zu. Dann macht sie die Tür noch ein zweites Mal auf, hört immer noch komische Dinge, denkt sich aber nichts bei, macht die Tür wieder zu. Und als sie die Tür dann ein drittes Mal aufmacht, geht tatsächlich ein sehr groß gebauter Mann an ihr vorbei. Der hat eine schwarze Skimaske auf, man sieht nur die Augen. Sie hat später gesagt, er hatte ganz dicke, buschige Augenbrauen. Und sie hat nur ja seine schwarze, dunkle Kleidung gesehen. Und der ist ganz straight an ihr vorbeigelaufen. Sie stand wirklich dann in Schockstarre, weil sie halt wirklich dachte, okay, ne, was wird dieser Mensch mir antun und wer ist das? Wieso geht der maskiert durch unser Haus? Und es passiert allerdings dann nichts. Also er tut ihr nichts an. Er geht einfach an ihr vorbei, ganz straight zur Schiebetür durch die Küche und verschwindet in der Nacht. Genau, und Dylan macht die Tür wieder zu. Und spätestens ab da ist den beiden dann, glaube ich, klar, irgendetwas ganz Schlimmes muss passiert sein. Ja.
Darf ich dich da was fragen?
Mhm.
Und das ist nämlich auch so eine Sache, die mir von Anfang an hängen geblieben ist. Und ich habe mich gefragt, es gibt 2 Dinge. Also es ist klar, dass das der Täter war, der da durchs Haus gelaufen ist und der an ihr vorbeigegangen ist. Denkst du, dass er es auf jemand Spezielles abgesehen hat und sie deswegen verschont hat? Oder denkst du, dass einfach mit 4 Opfern sein Blutdurst quasi gestillt war und er nicht noch ein weiteres brauchte?
Ja, das ist einer der ganz, ganz großen Fragen in diesem Fall, die wir entweder nie beantwortet bekommen oder zumindest jetzt aktuell nicht beantwortet bekommen. Denn ein Motiv hat der Täter, können wir jetzt glaube ich schon mal vorwegnehmen, nie genannt. Er hat bis heute nicht gesprochen darüber. Ich glaube tatsächlich, dass er sie entweder nicht gesehen hat oder dass er tatsächlich so, ja, so kaputt war von dieser Tat, über die wir jetzt gleich nochmal sprechen, dass er wirklich keine Kraft mehr hatte und dass er auch gemerkt hat, er muss raus. Also er hat gemerkt, das ganze Ding geht jetzt hier nicht mehr und ich muss so schnell wie möglich weg und hat dann vielleicht, ja, sie wirklich nur kurz gesehen und ist dann in die Nacht verschwunden. Ich würde aber tatsächlich mehr dazu tendieren, dass er sie nicht gesehen hat. Es war relativ beleuchtet, das muss man vielleicht mal ganz kurz dazu sagen. Es war nicht stockenduster in diesem Haus. Die hatten sehr, sehr viele so Lichterketten. Es gab noch so eine kleine Lebendwand, ne, mit so Pflanzen an der Wand, wo so ein Neonschild noch leuchtete. Das war direkt neben dem Zimmer von Dylan. Das sind alles Lampen, die sind in der Nacht noch angewiesen. Es war nicht stockduster, aber es war schon so, dass der Täter sie wahrscheinlich nicht gesehen hat, weil sie auch nur wirklich die Tür so einen kleinen Spalt offen hatte und er ja einfach
Krass.
straight rausgerannt ist. Aber das können wir
Wie
bis heute
unheimlich.
nicht zu 100% sagen, warum sie überlebt
Aber
hat.
ich finde ich find die Vorstellung so schrecklich. Es ist so wirklich unglaublich beängstigend. Du musst dir mal bitte vorstellen, sowas passiert gerade, weißt du? Und du siehst dann auf einmal so eine Gestalt dahergehen, was du da für Ängste entwickeln musst.
Ja, vor allem, weil du ja dann in dem Moment auch nicht weißt, was da gerade passiert ist. Ne? Du kannst ja nicht mal mehr
Genau.
wissen, ob deine Freunde, die alle oben wohnten, ob es denen jetzt gerade gut geht. Das ist ein total, total schlimmer, gruseliger Moment, der später auch von vielen irgendwie noch kritisiert wurde. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden. Ne, dass sie dann wirklich dann nichts mehr gemacht hat. Haben wir ja gerade schon gesagt, die haben dann 8 Stunden nicht die Polizei gerufen. Aber ja, es ist wirklich unglaublich gruselig.
Gut, was soll sie da machen, ne? Die wird wahrscheinlich in Schockstarre sich in ihrem Zimmer eingeschlossen haben. Angst, dass der Mensch da noch rumläuft. Okay, Polizei rufen wäre logisch gewesen, aber ich glaube, das logische Denken setzt dann da teilweise auch einfach aus, ne? Manche Menschen sind eben in solchen Situationen dann eher wie gelähmt.
Definitiv, ja.
Aber ich finde diese Situation auch einfach maximal gruselig. Ich muss immer daran denken, in unserer allerersten Folge, da ging es darum, dass jemand eine ganze Familie tötet und dass quasi eine der Töchter in ihrem Zimmer sitzt und das quasi mitbekommt, wie im Rest des Hauses Vater, Mutter, Bruder, Schwester ermordet werden und sich unterm Bett versteckt und dann doch gefunden wird. Das sind so Momente, die man einfach, ja, die einem so an die Haut gehen und, ne, einem so quasi mitnehmen, so wie jetzt auch das gerade, so
Genau.
diese Nähe der Gewalt und diese Hilflosigkeit der Menschen, das ist
Ja, weil es halt auch einfach so eine Urangst letztendlich ausdrückt, ne? Also du, dieses unter dem Bett verstecken, darüber haben wir ja auch gesprochen in der Folge, wie sehr das eigentlich einer Horrorfilmvorstellung entspricht. Ja, zu wissen, da ist jetzt jemand, man sieht vielleicht Fußspuren, die sich langsam dem Bett nähern und, man muss das nicht weiter ausschmücken. Und hier ja genau das Gleiche. Ja, da kommt auf einmal diese blasse, und man, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ich google nämlich parallel Bilder, das ist durchaus so eine, ich würde sagen, ein recht großer Typ, eine blasse Gestalt, mit einem sehr ausdruckslosen Gesicht, ja. Wenn so eine Person dann auf einmal daherschleicht, als wäre nichts gewesen, dann ist das, glaube ich, nicht in Worte zu fassen, wie schlimm sowas sein muss.
Das Einzige, was ausdrucksloser ist als sein Gesicht, ist seine Wohnung. Da gibt es auch Fotos von dann nach seiner Verhaftung. Also da fragt man sich auch, wie Menschen freiwillig so leben können. Der muss einfach ein Psychopath sein. Aber egal, wir machen hier
Da
weiter am besten
kommen wir
noch.
später nochmal drauf
Da
zu.
kommen wir noch
Ja.
zu, ja.
Genau. Ja, wie gesagt, um mal jetzt ganz
Kurze
kurz
Frage,
in der Nacht.
entschuldige Basti.
Ja.
Basti, entschuldige, ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Wahrscheinlich werden wir dazu noch kommen, aber trotzdem lässt mich das jetzt nicht ganz los, weil du es vorhin so ein bisschen angeteasert hast. Er hat bisher noch nicht zu seinem Motiv gesagt, ja. Wird er denn die Tat überhaupt gestehen?
Er wird ein Schuldgeständnis abgeben. Er wird sagen, ja, ich bin schuldig, aber da hört es dann auch auf. Genau.
Okay. Entschuldige.
Alles gut. Das ist alles, was wir bis heute im Jahre 2025 wissen. Aber wie gesagt, zu dem ganzen Prozess, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Um jetzt mal einmal ganz kurz so in der Nacht weiterzugehen. Wir wissen jetzt erstmal alle, genauso wie die beiden, wie Dylan und Bethany, nicht, was in den anderen beiden Etagen, also in der zweiten und dritten, passiert ist. Es wurde anfangs angenommen, dass Dylan und Bethany dann schlafen gegangen sind und sie deswegen erst gegen Mittag dann die Polizei gerufen haben. Das hat sich dann aber später als falsch herausgestellt, weshalb sie auch tatsächlich dann medial sehr angegangen wurden. Es war nämlich tatsächlich so, dass Dylan und Bethany die ganze Nacht wach geblieben sind. Sie haben sich weiterhin bei WhatsApp geschrieben. Sie haben weiter versucht, ihre Freunde, die dann, ne, wo sie halt dachten, dass sie oben noch sind, weiterhin versucht anzurufen. Später gibt es die ganzen Anrufprotokolle. Also Kaylee wird mehrfach angerufen, Kaylee wird bei WhatsApp geschrieben, Zana wird geschrieben, hey, was ist da oben los? Meldet euch mal. Ne, wir wollen einfach nur wissen, ob es euch gut geht. Aber sie bekommen eben keine Antworten mehr. Genau. Ja, wie ich jetzt gerade schon angesprochen hatte, vergehen ganze 8 Stunden seit der schrecklichen Nacht um 4 Uhr. Und zwar ist es dann 11.59 Uhr, kurz vor 12, als dann bei der Polizei in Moskau eben ein Notruf eingeht. Und am anderen Ende ist ein Freund von den Studenten. Und dieser sagt der Polizei, dass er eine bewusstlose Person in dem Haus seiner Freunde gesehen hat. Und er glaube, jemand sei bewusstlos. Er sagt, there's an unconscious person. Und ja, holt eben die Polizei dahin. Er sagt aber noch nicht wirklich, was passiert ist. Was man aber hört im Hintergrund schon bei diesem 911-Anruf, als das Handy dann nämlich weitergegeben wird an Dylan, da hört man tatsächlich schon, vor dem Haus ist völliger Ausnahmezustand. Also Dylan ist total völlig außer sich. Sie weint, schreit in das Telefon bei der Polizei, sagt, something happened last night, also letzte Nacht ist irgendwas passiert, ich weiß aber nicht was, und ist natürlich logischerweise vollkommen außer sich. Ja, es hat sich auch mittlerweile so eine kleine Menschentraube gebildet vor dem Haus, denn Dylan und Bethany haben eben gesagt, bevor wir jetzt nach oben gehen, holen wir unsere Freunde und machen das Ganze zusammen. Was ich bis heute ziemlich stark finde in so einem Moment, dass man da wirklich sagt, hey, wir wollen das hier nicht alleine machen. Ich denke mal, dass den beiden vielleicht schon klar war, was sie eventuell erwartet. Ja, es sind dann, wie gesagt, ein paar Freunde von denen vieren schon vor Ort, und dann trifft die erste Polizeistreife ein. Er geht erstmal auf die Freunde zu. Es gibt da übrigens eine Bodycam-Aufnahme. In Amerika werden ja immer die Bodycam-Aufnahmen von den Polizisten irgendwann veröffentlicht nach solchen Fällen. Die ist jetzt mittlerweile veröffentlicht. Die war knapp 2,5 Jahre unter Verschluss. Jetzt, wo das ganze Prozessthema durch ist, wurde die Aufnahme eben veröffentlicht. Ihr könnt euch die anschauen, wenn ihr möchtet. Harter Tobak. Ich kann schon mal sagen, man sieht natürlich nichts von diesem Tatort. Alles, was irgendwie nicht zu sehen sein darf, ist eben geschwärzt. Zu Recht. Aber man bekommt halt einfach einen super Eindruck durch diese Bodycam-Perspektive, was an diesem Tatort los ist. Also aus allen möglichen Perspektiven, aus den Perspektiven der Freunde und vor allem aus der Perspektive des Polizisten. Ich glaube, das vergessen viele bei solchen Fällen immer, dass die Polizisten, die First Responders, ne, die wirklich als erste Person an solchen Tatorten sind, dass die ganz, ganz schlimme Sachen durchmachen. Ich glaube, da wird häufig nicht so viel drüber gesprochen.
Das ist ein sehr guter Punkt, ne? Also ich glaube, dass es da verschiedene Aspekte gibt, wie heftig das ist. Auf der einen Seite haben sie den unmittelbaren, direkten Kontakt zu den Taten, zu den Opfern oder auch bei Verkehrsunfällen oder sowas, ne? Also auch da die Opfer und all das, was sie, das ganze Leid, was sie sehen müssen, unterm Strich. Aber dann geht's hinterher um diese ganze Kommunikation auch noch, um den wirklichen Austausch mit Menschen, um die vielleicht auch Übermittlung der tragischen Nachricht. Das ist super schlimm. Also es ist wirklich heftig. Hut ab vor diesem Job.
Ja, also ich kenne tatsächlich jemanden, der jetzt umsattelt und die Ausbildung zum Polizisten macht, oder beziehungsweise das Studium zum Polizisten. Es ist ja Studium mit Praxisanteilen. Und der jetzt im Laufe dieses Jahres, ich glaube so vor 3 Monaten oder so, das erste Mal einer Familie eine Todesnachricht überbringen musste. Und der war dann 2 Tage später hier bei mir irgendwie so auf 1-2 Bierchen, und man hat schon, das ist ein ganz rationaler Typ, also Polizist ist eigentlich ein sehr, sehr guter Job für ihn, und man hat schon gemerkt, das war schon auch ein einschneidendes Erlebnis, das, oder ich meine, klar, das erste Mal, und das ging um, ich glaube, das 17-Jährige, die gestorben ist.
Ja, wie schlimm ist das denn?
Ja, da muss man für gemacht sein, also auf allen möglichen Perspektiven, psychisch gesehen, körperlich, generell vom Mensch her muss man für sowas gemacht sein, also ich habe da riesen Respekt vor. Ja, und gerade halt in Amerika, ne, ich meine, wir haben natürlich hier in Deutschland auch viel Kriminalität, aber gerade in Amerika mit der ganzen Waffengewalt, da müssen die Polizisten manchmal an Tatorte gehen, gerade auch so bei den Mass-Shootings, wo es irgendwelche Attentate gab, also die müssen dann in irgendwelche Schulen rein, ne, wo ein Haufen Menschen erschossen wurden. Das ist echt Wahnsinn.
Das wird ja gerne vergessen, wenn es um Kriminalität in Deutschland geht und Leute dann irgendwie so, ja, dann auch von Amerika sprechen. Im Vergleich zu Amerika ist Deutschland ja fast schon ein Glücksbärchenland, ne? Also
definitiv.
Da ist genau, was du da als Polizist, worauf du eingestellt sein musst. Hier in Deutschland musst du als Polizist ja auch nicht unbedingt darauf eingestellt sein, dass du jederzeit in Schusswechsel verwickelt werden kannst. Wie oft passiert das so im Schnitt im Jahr, ne? Plus eben, was du schon sagst, School-Shootings, nahezu jeder Verdächtige könnte potenziell bewaffnet sein, also mit einer Schusswaffe bewaffnet sein. Das ist echt eine ganz andere Qualität da.
Ja, ja, absolut. Ich bin da auch echt auf der anderen Seite so ein bisschen fasziniert von. Deswegen schaue ich mir immer diese Bodycam-Videos an von allen möglichen Fällen irgendwie, weil ich halt die Perspektive total interessant finde. Von, ja, von demjenigen, der hat das dann am Körper, die Kamera, und man bekommt halt wirklich die Szene einfach, man fühlt sich, als wäre man wirklich mittendrin dabei, ne? Und das ist eben in diesem Fall auch so. Diese Bodycam-Aufnahme war viel, gewünscht würde ich jetzt falsch nennen, aber viele wollten die halt einfach sehen, weil sie halt einfach das Ganze nicht greifen konnten, was da passiert ist, also jetzt von uns in der Öffentlichkeit, und sie wollten einfach diese Bodycam-Aufnahme sehen, nicht um, ne, irgendwie die, das Ausmaß der Tat zu sehen, sondern einfach nur, um zu sehen, was war in diesem Haus wirklich los an diesem Morgen oder an dem Mittag, an dem 13. Ja. November 2022. Und daher ist diese Bodycam-Aufnahme wirklich sehr interessant. Also ihr werdet die ja später, glaube ich, verlinken. Schaut euch die gerne mal an. Man sieht es, wie gesagt, der Polizist geht auf die Freunde zu, geht direkt auf einen jungen Mann namens Hunter zu. Den möchte ich jetzt nochmal ganz, ganz deutlich erwähnen. Ganz, ganz positiv erwähnen, weil Hunter wirklich unfassbar toll reagiert hat. Also Hunter ist ein Freund von den Studenten. Der ist zusammen mit einer anderen Freundin Emily in dieses Haus gegangen, um eben zu schauen, wie es den Vieren geht und was dort oben passiert ist. Und direkt in dem Moment, wo Hunter eben sieht, da oben ist wirklich ja ein ganz, 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 ganz schlimmer Mord passiert. Genau in dem Moment sagt Hunter dann zu Emily, wir gehen sofort raus. Du wirst dir das nicht angucken, du musst dir das nicht angucken, und wir werden die Polizei rufen und die übernehmen ab hier. So, und das ist wirklich, deswegen möchte ich das jetzt nochmal deutlich erwähnen, das ist so rational in dem Moment gedacht und so toll reagiert. Also Wahnsinn, könnte ich auch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich...
Ja. Hat der Emily sicherlich auch etwas Seelenheil erspart. Ich meine, die weiß natürlich im Endeffekt, was passiert ist, aber die hat trotzdem nicht diese plastischen Bilder im Kopf dadurch.
Ganz genau, ganz genau.
Er hat hier einen Haufen
Trauma erspart, ja. Und ich glaube, das ist total... Ja, ich glaube, es ist total wertvoll, dass manche Menschen so ein sehr so gut funktionieren können in Situationen, in Ausnahmesituationen. Das ist, dafür ist mit Sicherheit nicht jeder gemacht. Und ich glaube auch, dass sich in solchen Situationen auf einmal solche, wie soll ich mal sagen, solche rationalen Talente entdecken, die manche Menschen vielleicht im Vorfeld gar nicht wussten, dass sie sie haben. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden Fall.
Weil es einfach so extrem ist.
Das hat Hunter tatsächlich auch später in der Doku dann auch gesagt. Er hat nämlich wirklich gesagt, ich kannte mich so gar nicht, dass ich so rational und so schlau in diesem Moment gehandelt habe. Das war eigentlich gar nicht meine Art. Er ist eigentlich ein total emotionaler Mensch. Und trotzdem hat er in dem Moment wirklich irgendwie vom Kopf her einfach einen Cut gemacht. Gesagt, das müssen wir hier nicht weiter sehen und das recht nicht meine Freunde. Wir gehen raus. Das muss die Polizei erledigen, ne? Obwohl er wirklich gerade ganz, ganz schlimme Bilder seiner Freunde gesehen hat. Riesenrespekt. Also.
Total, absolut.
Genau, also jetzt waren wir schon an dem Moment. Hunter hat den Polizisten nach oben gebracht, hat ihm quasi den Weg, die Treppe hochgezeigt. Und ja, auf der Bodycam-Aufnahme sieht man dann auch die ersten Szenen quasi, wo der Polizist in den ersten Tatort quasi reinläuft. Nämlich in der zweiten Etage auf der rechten Seite. Da ist nämlich das Zimmer von Zena und Ethan. Die beiden haben auf der zweiten Etage geschlafen und er sieht schon von langen, schon vom Weiten, ist so ein langer Flur, am Ende ist das Zimmer. Er sieht schon vom Weiten, da ist eine riesen Blutlache, also kleine Triggerwarnung jetzt. Ich denke, es ist aber wichtig, um zu erfahren, was wirklich dort passiert ist. Es ist eine riesen Blutlache. Die Zena liegt quasi in der Tür auf dem Boden und Ethan liegt ja auch noch ein Stückchen weiter dahinter, ebenfalls auf dem Boden vor dem Bett, und man hört dann wirklich den Polizisten direkt sowas sagen wie Shit, irgendwie, ne, so kleines Fluchen, weil er halt wirklich völlig überfordert ist mit der Situation, was er da sieht. Ja. Die Verletzungen waren wohl unfassbar schlimm. Da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das wirklich keine schönen Dinge sind, aber was man halt sagen kann, schon mal, der Täter ist definitiv mit einem K-Bar-Knife bewaffnet gewesen. Das ist so ein Militärmesser, so ein ganz, ganz langes. Mit einer ganz, ganz langen Klinge und wird zum Jagen benutzt meistens. Und mit diesem Messer hat er den beiden Opfern, also Zena und Ethan, wirklich unzählige Stichwunden und andere Messerverletzungen zugefügt. Zena hatte ganz starke Abwehrverletzungen an den Händen. Sie hat sich, so wie der Ermittler später sagen wird, wirklich bis zum letzten Moment geopfert und hat bis zum letzten Moment gekämpft mit dem Täter. Deswegen hat man das an ihren Händen ganz, ganz stark gesehen. Ethan hatte ganz, ganz schlimme Verletzungen am Hals. Und ja, es ist wirklich unfassbares Bild, was dort dem Polizisten entgegenspringt. Und das nur auf der zweiten Etage.
Konnte man rekonstruieren, ob die zu dem Zeitpunkt, wo sie angegriffen wurden, geschlafen haben? Die werden im Bett gewesen sein, ne?
Ja, das konnte man rekonstruieren. Serna war definitiv nicht am Schlafen, denn sie hat tatsächlich um 4.17 Uhr, also wirklich, finde ich auch einer der Momente, die mir sehr im Kopf geblieben sind, eigentlich eine Minute bevor sie angegriffen wurde, hat sie noch einen Kommentar bei TikTok verfasst unter dem Video von einer Freundin. Das hat man dann später bei den TikTok-Providern angefragt und hat wirklich die Uhrzeit gesehen. Dieser Kommentar wurde um 4.17 Uhr geschrieben. In dem Kommentar steht Queen. Es war einfach so ein Kommentar an eine Freundin. Und wirklich eine Minute später ist der Horror ausgebrochen. Das ist auch, finde ich, nochmal so beschreibend irgendwie, wie schnell das Leben sich verändern kann von einem Moment auf den anderen.
Ja. Gut auf den Punkt gebracht, genau.
Crazy, das ist genau diese Alltäglichkeit, die wir am Anfang angesprochen haben. Die leben ihr Leben, die kommentiert Social Media irgendwas mit keiner Silbe daran gedacht, dass an diesem Abend noch was Schlimmes oder in dieser Nacht was Schlimmes passieren könnte und dann nicht wissend, dass irgend so ein krankes Stück Dreck da sich schon im Haus befindet und ein Blutbad plant einfach.
Wahnsinn, ja. Ja, wie gesagt, das ist der erste Fund, den die Polizisten machen. Es kommt dann auch direkt eine Verstärkung von einem zweiten Polizisten, der dazukommt. Auch seine Bodycam kann man später sehen und auch er ist völlig überfordert. Er sagt dann sowas wie What the fuck und ist einfach vollkommen schockiert von dem, was er da sieht. Und Hunter, man sieht auch Hunter dann noch, wie er dann mit den Armen verschränkt, mit den Armen über dem Kopf in der Ecke steht und auch überhaupt nicht diesen Moment fassen kann. Ja, und dann erklärt Hunter, dass es eben noch eine dritte Etage ganz oben gibt und der Polizist geht dann nach ganz oben. Auf der vorderen Seite ist dann erstmal ein Badezimmer, wo er dann reingeht, wo er Licht anmacht und halt guckt, ob da jemand drin ist. Und dann geht er quasi auf die rechte Seite und dort ist dann das Zimmer von Kaylee, beziehungsweise von Kaylee und Maddie. Man muss dazu sagen, Kaylee und Maddie sind beste Freundinnen gewesen von Tag 1 an in ihrem Leben. Also die haben wirklich Kindheit, Kindergarten, alles, die sind zusammen aufgewachsen. Die haben unzählige Nächte zusammen übernachtet und sind wirklich so close gewesen. Ja, und Kaylee und Maddie haben in dieser Nacht eben auch zusammen im Bett geschlafen. Und der Polizist sieht dann, dass Kaylee, also leider muss man jetzt schon sagen, die Leiche von Kaylee ganz vorne liegt und die Leiche von Maddie eben hinten an der Wand quasi liegt. Und somit war eine der beiden eben hinter der anderen gefangen und konnte sich quasi gar nicht mehr wehren. Und später wird man dann rekonstruieren, dass sehr wahrscheinlich Kaylee und Maddie beide im Schlaf erwischt wurden. Genau.
Was ja ein Stück weit auch eine Gnade fast schon ist, ne, weil sie es eben nicht so miterlebt haben. Und auch absolute Ironie und Grausamkeit des Schicksals, dass zwei Menschen ihr Leben zusammen verbringen und dann auch ihren Tod gemeinsam finden, dann auch noch auf so eine perverse Art und Weise. Das finde ich sehr, sehr berührend.
Ja, also wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Fabi, ne, das ist einfach so die Ironie des Schicksals. Die beiden von der Kindheit an miteinander im Bett geschlafen, irgendwie in der Nacht auch, sich wirklich nichts dabei gedacht, sind noch auf der Kamera zu sehen, wie sie da in der Bar noch die schönste Zeit ihres Lebens haben, dann noch auf der Kamera zu sehen bei dem Imbiss, wo man wirklich auch nochmal sieht, dass die beiden so viel Spaß hatten. Und ich finde immer, ist auch so eine Sache, die mich sehr, sehr beschäftigt, sind immer diese letzten Aufnahmen in solchen Fällen, ne, wo man wirklich einfach sehen kann, wir jetzt im Nachhinein wissen, was danach passiert. Aber diese Menschen in den Videos, die man dann sieht oder in den Aufnahmen, die man dann sieht, die wissen es einfach nicht. Ne? Und das ist irgendwie so die Ironie des Schicksals. Stimmt.
Das ist so. Ich glaube, dass das möglicherweise, das ist jetzt auch nur eine wilde Vermutung, aber ich glaube, dass das den Angehörigen insofern Trost spendet, als dass sie zumindest wissen, dass sie halt irgendwie vorher eine gute Zeit hatten, dass sie noch irgendwie glücklich waren.
Auf jeden Fall, ja, definitiv. Das haben auch die Eltern von Kaylee und Maddie nochmal gesagt. Also die haben, ich sag mal, der Öffentlichkeit auch einfach bestätigt, genauso wie ihr Kaylee und Maddie dort auf diesem Video seht, genauso waren sie einfach, ne? Genauso waren sie ihr Leben lang. Und ja, so hart wie es klingt, aber es waren einfach schöne letzte Momente, die halt nochmal festgehalten wurden. Ein Hoch auf die Kameras, die dann die beiden nochmal aufgezeichnet haben. Auch für die Angehörigen sind das einfach Aufnahmen, die halt für immer so dann im Kopf behalten werden, ne?
Ja, und auch wenn das super weird ist, dass irgendein Imbiss-Food-Truck irgendwie seine Kunden live streamt, aber das ist dann natürlich trotzdem ist dann so nochmal so Bildmaterial entstanden, was für die Familien wahrscheinlich wirklich irgendwie unschätzbar wertvoll ist. Ne?
Genau. Definitiv, ja. Ja, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht noch weiter auf das Ausmaß dieser Tat eingehen, aber ich denke, ihr habt jetzt schon so ein leichtes Bild davon bekommen, was dort in wirklich einer ganz kurzen Zeit, also es waren, wie man später rekonstruieren konnte, sehr wahrscheinlich nur 7 Minuten, in denen der Täter wirklich im Haus war und wirklich diese Taten begangen hat. Natürlich sind noch einige Minuten davor und danach, wie er vom Auto, ne, in das Haus reingeht, wie er dann zurückfährt, wie er dann davon rast. Aber wirklich die Zeit im Haus sind 7 Minuten und über diese Zeit wurde später auch sehr, sehr viel diskutiert. Die Leute haben sich halt gefragt, ist das überhaupt möglich, ne, 4 Menschen in 7 Minuten mit so einem Messer zu töten? Und da haben viele gesagt, nee, das ist überhaupt nicht möglich, deswegen kann das überhaupt nicht stimmen. Aber erfahrene Ermittler, die dann wirklich da in dem Fall mit dran waren und schon einiges in ihrem Leben gesehen haben, die haben halt wirklich gesagt, dieses Messer ist, das ist kein kleines Apfelmesser, ne, was man in der Küche rumliegen hat. Das ist ein Militär-K-Bar-Messer und ja, da braucht es nicht viel, um es mal hart zu sagen.
Also. Ja, und auch wenn du das mal gesehen hast, wenn du mal irgendwie so, keine Ahnung, Selbstverteidigungskurse irgendwas gemacht hast und du hast so ein Messerszenario und du bittest den oder der Trainingspartner hat die Anweisung, mit so einem Übungsmesser quasi wild auf dich einzustechen, dass du dich irgendwie verteidigen kannst, ne? Das zeigt dir erst, wie schnell und wie dynamisch so eine Handlung ist. Also dass du viele Leute, die haben schon 7, 8 Stiche abbekommen, bevor die überhaupt reagieren. So, ne? Also das geht unglaublich schnell, unglaublich schnell. Deswegen ist ja auch diese Faustregel, also irgendwelche Selbstverteidigungskurse, die dir erzählen, du kannst mit 1, 2 Griffen jeden Messerangriff abwehren, ist Schwachsinn. Du wirst in 99% der Fälle verletzt werden, weil es einfach so ein dynamisches Geschehen ist. Ne? Und du kannst innerhalb von einer Minute ja, wenn du das mal probierst, so oft zustechen, 7 Minuten, das sind einfach extrem viel Zeit für so ein, es ist einfach so ein kurzer Gewaltsprint, sage ich mal, pro Person, ne? Da sind 7 Minuten einfach eine wahnsinnig lange Zeit sogar.
Ja, definitiv, ja. Was man natürlich dann auch noch rekonstruieren konnte anhand der Autopsien, und da sind wir jetzt gerade beim Thema, was du gerade angesprochen hast, Fabi, tatsächlich war es so, dass jedes Opfer von den 4 hatte mindestens 30 bis 40 Verletzungen von dem Messer. Bei Kaylee war es tatsächlich so, sie hatte 50 Stichverletzungen. Dazu wurde sie im Gesicht sehr, sehr stark verletzt. Also das ist auch ein Detail, was jetzt später nochmal genannt wurde, was mir halt extrem im Kopf geblieben ist. Also die First Responders, die dann am Tatort waren, um den Tatort zu sichern, die konnten Kaylee nicht mehr erkennen. Also die war wirklich unerkennbar im Gesicht. Und da wird, glaube ich, jetzt wirklich nochmal deutlich, dass dieser Täter, über den wir jetzt gleich sprechen werden, da wirklich da sind wir beim Namen eures Podcasts, wirklich in einem Blutrausch war. Der ist da wirklich reingelaufen und hat wahllos, ich glaube nicht wahllos, der kannte sich mit Sicherheit aus in dem Haus, da können wir später nochmal bei den Theorien drüber sprechen. Aber der hat wirklich, ja, wie im Wahn hat er da diese 4 Taten vollzogen und ist dann aus diesem Haus rausgeflüchtet und, wie man später auf der Kamera sieht, dann mit seinem weißen Hyundai Elantra in die Nacht rausgerast mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit.
Interessant ist ja, ich meine, du hast gesagt, wir wissen gar nichts über die Motivlage. Interessant ist ja, dass quasi bei einer Person das Gesicht vollständig zerstört wurde, also quasi ihr die Schönheit genommen wurde, dass man vielleicht ja so ein bisschen küchenpsychologiemäßig unterstellen könnte, dass sie vielleicht irgendwie so das Hauptziel war, weil die anderen hatten das ja in dem Maße nicht, ne?
Da hast du genau eine Vermutung, die ich auch gerade im Kopf hatte, und zwar bin ich schon total gespannt, mehr über den Täter zu erfahren. Mit, ich glaube, Ende 20 müsste er gewesen sein, wenn ich jetzt hier aus diesen kurzen Google-Recherchen schlauer geworden bin, die ich gerade getätigt habe. Kann es ja durchaus sein, dass er hier und da vielleicht auch mal bei denen Gast war, dass er das Haus kannte. Möglicherweise hat er vorher mal dort gewohnt oder er war auf irgendwelchen Partys, wie auch immer. Und dann ist es für mich natürlich total naheliegend, dass er möglicherweise auch einen Opfer kannte und vielleicht auch in sie verliebt war oder vielleicht mit ihr auch eine Vorgeschichte hatte. Auch das ist ja denkbar.
Ja, definitiv. Also es war ein ganz, ganz großes Thema, was später viel diskutiert wurde im Social-Media-Bereich. Wer von den 4 jetzt wirklich entweder ein Opfer war oder ob es alle 4, ne, irgendwie treffen sollte. Aber ja, es wird sehr wahrscheinlich vermutet, zumindest glauben das viele, dass Kaylee eventuell so stark verletzt war, weil tatsächlich Maddie, die neben ihr war, das eigentliche Ziel war und der Täter dann ja somit in seinem Plan so ein bisschen gestört wurde und er halt nicht damit gerechnet hat, dass Kaylee mit in dem Bett schläft und so gesehen dann in seinem Rausch einfach einen ganz, ganz krassen Hass entwickelt hat auf Kaylee, weil er ja vielleicht einfach so ein bisschen seinen Plan durchkreuzt wurde durch Kaylee. Das ist so ein bisschen die Theorie, die, glaube ich, viel, viel diskutiert wurde im Internet. Wie gesagt, wir sind jetzt am Tatort noch. Es ist langsam so, dass wirklich dann da das ganze Viertel eigentlich voll ist mit Polizeiautos. Das ganze Haus wird abgeriegelt. Die Freunde werden auf die Straße geschickt. Die bekommen alle Decken um. Es ist ja auch immer noch November, muss man ja sagen. Die stehen da halt alle in Schlafsachen irgendwie und stehen da ganz, ganz verstört rum. Und die Polizisten, die dann eintreffen, versuchen natürlich, die Freunde zu beruhigen. Stellen Fragen, ne, was habt ihr gesehen, was wisst ihr? Und die sagen dann eben das, was sie wissen. Zumindest die beiden, die halt überlebt haben. Nämlich, ja, dass sie einfach nur einen sehr groß gebauten Mann gesehen haben, der, wie gesagt, eine Skimaske auf hatte, buschige Augenbrauen hatte, etwas schmaler gebaut war, aber halt sehr, sehr groß war. Und dass der, ja, um 4 Uhr reingekommen ist, dann irgendwas passiert ist und er dann verschwunden ist. Genau, das war das Einzige, was die beiden in dem Moment wirklich groß zu den Polizisten sagen konnten. Und ja, nachdem dann so ein bisschen die Tatortsicherung stattgefunden hat, geht natürlich die Suche nach dem Täter los, der seit mindestens 8 Stunden auf jeden Fall schon auf der Flucht ist von diesem Haus aus. Weiter an dem Tag gibt es dann, das sieht man auch später auf den Bodycam-Aufnahmen, natürlich noch ganz, ganz große Durchsuchungen am Haus und im Haus. Also nachdem dann die Opfer aus dem Haus transportiert wurden, wo es übrigens komischerweise keine Fotos von außen gibt, obwohl die Presse schon vor Ort war. Auch ein Detail, worüber viel diskutiert wurde, warum man das irgendwie nicht mitbekommen hat, aber scheinbar hat die Polizei in Moskau das sehr, sehr clever gemacht, dass man da wirklich nichts von außen mitbekommen hat, obwohl die Presse wirklich schon sehr vertreten war. Es finden dann, wie gesagt, ganz große Durchsuchungen statt. Dieses Riesengelände um das Haus herum wird abgesucht, der ganze Garten wird abgesucht. Kameras werden natürlich gecheckt, die Nachbarn werden alle befragt. Und da finde ich halt auch diese Fotos extrem interessant, die dann von der Presse gemacht werden, weil man da einfach wieder sieht, die ganzen Nachbarn sind vollkommen außer sich. Die werden mit so einer Situation vollkommen überfordert. Und es gibt dann ein Foto, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, nämlich das von 1112 King Road, das ist quasi direkt das Nachbarhaus, was sehr, sehr wichtig wird im Nachhinein, weil an diesem Haus eine Kamera vorne dran ist, an der Tür. Die ist so ungefähr 20 bis 30 Meter entfernt von dem Zimmer von Dana, also dort, wo die erste Tat stattgefunden hat. Und jetzt sind wir wieder bei der Aufnahme, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, nämlich die Aufnahme, ja, von dieser Kamera dort. Sieht man so gesehen eigentlich nur das Auto von dem Täter, der dort mehrfach, so ein bisschen später wurde das genannt, wie so ein Raubtier, das auf der Jagd war. Ja, der ist da wirklich so mehrfach um diesen Block gefahren, hat immer irgendwie versucht zu parken, dann ist er wieder zurückwärts gefahren, nochmal rumgefahren. Der ist da wirklich knapp 40 Minuten lang um dieses Haus herumgefahren und hat da, ja, hab den Vergleich gerade schon gebracht, wie so ein Raubtier irgendwie seine Beute so ein bisschen ausgespäht. Das sieht man auf der Kamera und diese Kamera hat halt Sound und man hört, wie gesagt, einen kleinen Teil dieser Tat, das im Nachhinein noch echt schwer mit anzuhören ist, wenn man da mal genau hinhört.
Vielleicht hat er in diesen 40 Minuten auch mit sich selbst gerungen, ob er es machen soll oder nicht. Das kann.
Ja, auch das. Und möglicherweise hat er auch die Rückseite ausgespäht. Da sind wir so ein bisschen bei meiner Frage zu Beginn der Folge. Inwieweit es möglich war, das ganze Feld sozusagen von oben sich mal anzusehen. Also je nachdem, wie der Block so gebaut ist, führt ja vielleicht eine Straße so im Gartenbereich entlang oder am Gartenbereich entlang und vielleicht war das halt so sein Manöver, um da mal zu schauen.
Ja, wobei man dazu sagen muss, bei Nacht hätte man aus dem Auto heraus nichts sehen können. Also da war tatsächlich dann diese Baumfront im Weg. Also er hätte dann parken müssen und hätte dann durch die Bäume durchgehen müssen und hätte dann quasi ja die Tür ausspähen müssen. Die Gartentür
oder halt, Schiebetür. Oder, ja, genau, das auch. Oder halt irgendwelche Fenster, irgendwelche Lichter, die noch an sind, weißt du, sowas halt.
Ja.
Möglicherweise hat er das sich von hinten, hat er abgewartet, bis die Lichter ausgegangen sind. Ich meine, wir haben ja hier von 4 Uhr nachts gesprochen, ne? Es kann also durchaus sein, dass er vielleicht auch genau so diesen nächtlichen Modus operandi gesucht hat.
Absolut, ja, definitiv. Es war ja auch noch Bewegung im Haus. Also Senna war noch unterwegs, die war ja definitiv wach. Senna hat tatsächlich um 4 Uhr, also um Punkt 4 Uhr, das war ja ungefähr, sagen wir mal so 5 Minuten, bevor es dann wirklich schon so losging, dass der Täter sich in Richtung Haus gemacht hat, hat Senna noch eine Lieferung bekommen von DoorDash. Das ist so das amerikanische Pendant zu Lieferando. Sie hat tatsächlich noch eine Essenslieferung bekommen und da wird auch später nochmal sehr interessant, denn die Fahrerin, die Senna dieses Essen geliefert hat, die hat später ausgesagt, sie hat den Täter, der da natürlich noch nicht bekannt war, sie hat ihn gesehen tatsächlich. Sie hat ihn auf dem Parkplatz, wo sie geparkt hat, hat sie in das Auto neben ihr geguckt und dort saß der Täter drin und sie hat sich aber in dem Moment natürlich nichts dabei gedacht. Sie dachte halt, gut, der ist gerade nach Hause gekommen, ist vielleicht ein Nachbar, ne, und hat das Essen ausgeliefert. Senna hat das entgegengenommen und dann ist sie ja ihrem Job weiter nachgegangen. Da finde ich es auch nochmal irgendwie so gruselig, ne, wenn man sich überlegt, gut, hätte die die Lieferung vielleicht 10 Minuten später dahin gebracht, dann wäre sie ja so gesehen genau in die Tat reingerannt, ne? Und vielleicht sogar in den Täter rein. Und wer weiß, vielleicht hätte sie es dann auch noch erwischt, ne? Das ist auch irgendwie so wieder ein bisschen Schicksal.
Ja, auf jeden Fall.
Hätte ein Stau ihre Fahrt ein bisschen verhindern müssen, 10 Minuten nach hinten ziehen müssen. Und die wäre eigentlich genau in die Tat reingerutscht.
Ja, ist krass.
Ja, wie gesagt, und dann vergehen so die ersten Tage, ne, bei denen man medial natürlich schon viel erfährt. Presse ist vor Ort, das ganze Haus wird irgendwie 24/7 belagert von Pressevertretern. Die ganzen Studenten sind natürlich alle auch außer sich, ne? Die wissen jetzt alle, okay, in unserer kleinen Studentenstadt, wo wir hier jedes Wochenende feiern gehen, hier ist ein Mörder unterwegs, ne? Hier ist ein Vierfachmörder, der läuft hier rum. Wir wissen nicht, ob der unter uns ist. Wir wissen nicht, ob das, ja, einer meiner Freunde ist, ob das unser Lehrer ist, ob das unser Vater ist. Da sind so viele Menschen, die in diesem Moment dann halt darunter leiden, an so einem Verbrechen, was in dem Moment noch nicht aufgeklärt ist. Hat mich im Nachhinein auch nochmal sehr beschäftigt. Also stelle ich mir sehr gruselig vor. So einer Kleinstadt, wenn man dann nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist.
Ja, kann ich komplett verstehen.
Ja.
Das fühle ich mit, ja.
Ja, es ist dann tatsächlich auch so, dass die University of Idaho dann den Unibetrieb komplett einstellt. Die machen die Uni zu. Die ganzen Studenten fliehen aus der Stadt eigentlich. Die fahren alle zu ihren Familien. Die ganze Stadt ist dann eigentlich wie leergefegt so ein bisschen, weil die hat ja einfach gelebt von diesen Studenten und die sind einfach alle dadurch, dass die Uni natürlich auch zu war und sie natürlich nicht zu ihren Unterrichtsstunden konnten, sind die eben alle zu ihren Familien irgendwo in die USA gefahren, um dem natürlich auch ein bisschen auszuweichen. Viele sind da geblieben, viele haben weiterhin ihr Leben gelebt, die haben sich davon gar nicht beeindrucken lassen, was ich auch ziemlich krass finde, dass man dann wirklich sagt, du, ich lasse mich von dem Täter nicht beeindrucken, ich lebe mein Leben weiter. Aber die Stadt war wirklich eigentlich wie leergefegt und das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, was mir dann im Nachhinein sehr aufgefallen ist. Es gab dann wirklich so ein kollektives Beieinandersein in dieser Stadt. Also die Turnhalle wurde so ein bisschen als Zentrum genannt, ne? Da konnten wirklich Leute hin, die konnten da nachts hin, wenn sie Angst hatten, in ihrem Haus zu schlafen. Die konnten dann in die Turnhalle gehen. Da haben auch verschiedene Betriebe, die so ganz große Hallen hatten, Restaurants, die haben alle gesagt, die haben Schilder draußen hingestellt, haben gesagt, wenn ihr Angst habt, kommt bei uns rein, ihr könnt übernachten, wir machen zusammen die Türen zu, hier kommt keiner rein. Finde ich, ne, total schön zu erwähnen in so einem Fall, wie so eine Stadt dann zusammenhält, ne?
Ja, total. Das ist wirklich so.
Ja. Ja, und so vergehen Tage und dann Wochen, bis wirklich immer noch kein Täter gefasst ist. Der Polizeichef, James Fry heißt der, der ist natürlich komplett unter Druck, ne? Der wird jeden Tag von Pressevertretern belagert. Die fragen ihn alle, hey, wann hast du eine Antwort für uns? Wann wissen wir, wer dafür verantwortlich ist? Wann können wir den Familien endlich Antworten geben? Und gefühlt ist dann jeden Tag irgendwie eine Pressekonferenz rausgekommen. Ich habe die natürlich immer alle geschaut direkt. Und eigentlich wurde da immer das Gleiche gesagt, ne? Wir können aus dem aktuellen Stand der Ermittlungen nichts sagen. Wir sind dran, wir haben neue Hinweise und irgendwie war das dann jeden Tag so das Gleiche. Ich würde nicht sagen Geplärre, aber es war halt so ein aufgelernter Text, der dann irgendwie runtergerattert wurde, ne? Und die konnten halt auch nichts anderes sagen. Es war wirklich so, die hatten eigentlich nichts. Also es gab am Tatort nachher konnte man einige Spuren noch finden, aber in dem Moment DNA-Spuren gab es haufenweise, weil ich gerade schon erwähnt hatte, dieses Haus war komplett belagert von allen möglichen Menschen, von Männern, von Frauen, Ne, da waren DNA-Spuren, da hättest du wahrscheinlich 200 Menschen draus ziehen können.
Ist ja auch doppelt so schwer, dann jemanden zu finden. Was heißt doppelt? Einfach 200 mal so schwer, ne?
Definitiv.
Das ist einfach eine komplett andere Situation, als wenn es da vielleicht so 2, 3 DNA-Spuren nur gegeben hätte.
Ja, der Tatort war, wie gesagt, kann man eigentlich sagen, verseucht von DNA-Spuren von fremden Menschen, ja. Ja, es gibt dann viele, viele Fotos, die dann so langsam kursieren von dem Haus. Es gab so Fingerabdrücke an der Tür, es gab Fußspuren draußen im Schnee, die man dann irgendwie auch direkt dem Täter zugeordnet hat. Es gab dann auch so ein paar Fotos von außen, die dann rein fotografiert haben in das Haus. Und das war dann wirklich so ein Social-Media-Ding, was dann losgegangen ist, was ich auch nochmal mit euch dann jetzt nochmal so als Hauptthema irgendwie nochmal ansprechen wollte. Ne? Dieser Fall ist dann im Social-Media-Bereich so extrem ausgeartet, dass es wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet Wahnsinn, was dort dann für Anschuldigungen auch direkt entstanden sind, ne, gegenüber den beiden Überlebenden, also gegenüber Dylan und Bethany, die gerade in der schlimmsten Zeit ihres Lebens sind und die müssen sich dann im Internet anhören, ach, das waren doch die beiden Freunde, deswegen waren die doch wach, deswegen haben die auch 8 Stunden nicht die Polizei gerufen. Ja, das ist eine wahnsinnig schlimme Social-Media-Hetzkampagne, die dann dort in der, sag ich mal, in der Woche nach der Tat losgetreten ist, gerade auf Facebook.
Ja, das Internet, gerade Social Media, diese vermeintliche Anonymität und selbst wenn du mit deinem Klarnamen schreibst, ja trotzdem die Distanz zum Adressaten, das bringt echt das Schlimmste in Menschen hervor. Ne? Also da wird nicht großartig nachgedacht, wie man das vielleicht bei einer Face-to-Face-Konversation machen würde. Da scheißt einfach jeder seine Meinung rein und dann halt auch solche Sachen, wo man auch nicht drüber nachdenkt, verletzt das Menschen oder wie kommt das an? Und gerade in so einer Situation, da sind 4 Menschen einfach bestialisch niedergemetzelt worden und deren Freunde und Mitbewohner, die super darunter leiden, die sich vielleicht auch wirklich Gedanken machen und auch Vorwürfe machen, dass sie nicht anders reagiert haben, die müssen sich dann auch anhören, dass sie schuldig sind. Das ist so unfassbar ekelhaft, dass mir die Worte fehlen, wirklich.
Ja, ja, das ist das Zeitalter, ne, von Social Media und gerade solche Fälle, die dann, oder gerade dieser Fall, der natürlich dann Social Media technisch so extrem besprochen wurde, einfach weil die 4 auch einfach ganz viel auf Social Media unterwegs waren. Die waren schon vorher, ich würde sagen, könnte man vielleicht vergleichen so ein bisschen mit den It-Girls von der Uni. Also ne, die Kaylee und Maddie waren so ganz, ja, bildschöne Frauen und hatten schon irgendwie über 10.000 Follower auf Instagram und waren und haben da immer ihr Uni-Leben gepostet mit so ganz tollen Bildern. Und da die 4, wie gesagt, auch eben so aktiv waren auf Social Media, ist das Ganze dann natürlich so ein bisschen übergeschwappt und es hat sich dann eine Facebook-Gruppe gegründet und diese Facebook-Gruppe, University of Idaho Murders, Murder Discussion hieß sie, glaube ich, die hat tatsächlich nach 2 oder 3 Wochen hatte die über 200.000 Mitglieder und ich bin da natürlich auch in diese Gruppe reingegangen und was dort los war, ist wirklich Wahnsinn. Also das kann man keinem erzählen, was dort alles irgendwie durcheinander vermutet wurde und dann wurden Instagram-Accounts auseinandergenommen, dann wurden Leute, also Adressen der Freunde wurden rausgefunden, dann sind Leute zu den Häusern hingefahren, die haben die Familien belagert vor der Tür, die haben DMs irgendwie gescreenshottet und veröffentlicht, es war wirklich ein unfassbares Durcheinander, also wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch gerne nochmal in diese Gruppe rein sneaken, sag ich mal, ihr müsst einfach nur einen Antrag stellen, dann werdet ihr meistens eigentlich direkt angenommen und wenn ihr dann mal nach ganz unten scrollt, 2022, dann könnt ihr euch mal so einen groben Eindruck machen, was da los war auf Facebook. Das war echt Wahnsinn. Unfassbar.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche, ne? Es gibt ja auch Gründe, warum ich einen gesunden Abstand zu den sozialen Medien habe. Mhm. Deswegen, also ich verstehe die Faszination und auch, sage ich mal, dein journalistisches Interesse und das ist ja auch ein Wegbegleiter von Fabian, würde ich mal sagen. Aber ich bin auch froh, sowas nicht zu lesen, weißt du? Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Faszination auslöst und auch, dass man dann quasi getriggert wird, auch immer weiter zu lesen und zu gucken und einfach sich seine Gedanken darüber zu machen, was die Leute so schreiben oder beziehungsweise wie schlimm manche Leute einfach sozusagen in der Anonymität die sozialen Medien missbrauchen eigentlich, um irgendwie irgendein Blödsinn loszuwerden. Aber ich versuche mich irgendwie fernzuhalten davon.
Kann ich so unterschreiben, jetzt, heute. Damals, muss ich zugeben, bin ich wirklich auch voll mit reingerutscht in diesen Strudel. Ich wollte halt alles mitbekommen, ich war einfach so invested irgendwie. Und da war halt diese Facebook-Gruppe tatsächlich auf der einen Seite negativ belastet, ne, weil da einfach Dinge geschrieben wurden, die überhaupt nicht gehen. Auf der anderen Seite war es aber halt auch super interessant, weil da wirklich Hobby-Ermittler dabei waren, die echt krasse Ansätze hatten, krasse interessante Ansätze. zum Täter. Und ja, deswegen war das irgendwie so ein zweitschneidiges Schwert, ne? Man wollte irgendwie alles miterfahren und man wollte alles wissen, aber irgendwie gleichzeitig habe ich mich auch sehr distanziert davon, so von meinen Werten aus, ja. Ja, und parallel zu diesem ganzen Social Media Ding wurde dann eben das bekannte Video, über das wir ja gerade schon gesprochen haben, nämlich das Grub Truck Video, das Twitch Live Video, das wurde halt wirklich komplett auseinandergenommen, Sekunde für Sekunde, und ich muss zugeben, es sind auch relativ interessante Dinge darauf zu sehen. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass das nicht mehr so interessant ist. Aber damals, wo der Täter einfach noch nicht gefasst wurde, war dieses Video wirklich, ja, echt, echt sehr interessant. Also man sieht dort eben, es war so ein, vier Bilder waren es quasi. Also einmal wurde der Verkäufer gefilmt, einmal wurde die Küche gefilmt, dort, wo das Essen gemacht wird. Dann wurde einmal der Außenbereich direkt gefilmt und dann wurde noch einmal gefilmt, quasi der Kassenbereich, wo die Leute dann bezahlen und die Essen bekommen. Wie gesagt, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, warum man das macht und warum sich das Leute angucken, aber es war tatsächlich damals irgendwie so ein Ding. Da haben wirklich jedes Mal so um die 2.000, 3.000 Menschen zugeguckt, wie da andere Leute halt mit den Verkäufern sprechen, ihr Essen holen und da vor dem Laden halt quatschen. Ja, und auf diesem Video sieht man dann eben auch Kaylee und Maddie, wie sie dort mit dem Verkäufer erstmal sprechen. Sie bestellen dann zwei Essensportionen. Das Interessante dabei ist, im Hintergrund steht ein junger Mann, der später Hoodie Guy genannt wird, weil er die ganze Zeit hinter Kaylee und Maddie stand, der hatte so eine Kapuze auf und der hat sich so ein bisschen die ganze Zeit zu den beiden, ja, ein bisschen hingezogen gefühlt, so, der hat die ganze Zeit angeschaut. Und das Interessante war dann, genau in dem Moment, wo Kaylee und Maddie losgelaufen sind, ist sogenannter Hoodie Guy, der später als Jack identifiziert wurde. Ich sage jetzt seinen Nachnamen natürlich nicht, aber er wurde als Jack identifiziert. Und Hoodie Guy, aka Jack, ist dann wirklich genau in dem Moment, wo die beiden losgegangen sind, ist er halt auch losgegangen, genau in die Richtung der beiden. Hat dann nochmal so hinter denen hergeguckt, ist dann aber irgendwie so einen kleinen Bogen um die rumgegangen und außerhalb der Kamera verschwunden. Und was dieser Jack durchgemacht hat, ist, glaube ich, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, ne? Also das war natürlich der Hauptverdächtige Nummer 1 für das Internet. Die haben natürlich alle gesagt, gut, guck mal, Hoodie Guy, ganz komisch, wirkt er da mit seiner Kapuze und dann geht er sofort los, wo die beiden auch losgehen. Und der wurde wirklich, ja, der hat Morddrohungen erhalten. Die haben relativ schnell seine Adresse rausgefunden, haben rausgefunden, wer er ist, haben seine Vergangenheit rausgefunden, dass er wohl mal mit Waffen irgendwie auch viel posiert hat auf Instagram. Im Endeffekt war es aber tatsächlich wirklich nur ein etwas weirder Student und auch Freund von den beiden tatsächlich. Er kannte Kaylee und Maddie. Okay. Und dementsprechend ist er mit den beiden auch Richtung diesem Grub-Truck gelaufen vorher. Und weil Kaylee und Maddie dann eben so abrupt einfach losgelaufen sind, ohne ihm Tschüss zu sagen, weil sie halt wahrscheinlich nicht, ne, in dem alkoholischen Zustand, wo die waren, nicht dran gedacht hat, dem Tschüss zu sagen, hat er dann eben so eine verwunderte Geste gemacht, so, hey, warum sagt ihr nichts? So, ne? Genau, und das war jetzt im Nachhinein betrachtet vollkommen unspektakulär, aber es war halt in dem Moment, ja, Prime Suspect Number One war es so ein bisschen im Internet, ja.
Ja, gut, kann man sich gut vorstellen, ne? Ist ja auch im ersten Moment erstmal verdächtig. Aber auf der anderen Seite, so wie du es gerade beschrieben hast, auch absolut nachvollziehbar, wenn er die beiden gekannt hat oder selbst wenn er die nicht gekannt hätte, vielleicht hatte er irgendwelche Ambitionen oder war irgendein Dude, der sie gesehen hat, irgendwie interessant fand, sich nicht ganz getraut hat, sie anzusprechen oder sowas halt. Ja, auch das ist ja möglich. Also einfach mal eine harmlose Situation theoretisch.
Ja, absolut. Genau, ja. Und der hat sich auch heute nicht mehr gezeigt. Es gab auch noch eine neue Doku über den Fall. Dort haben viele Beteiligte gesprochen, aber er hat nicht mehr gesprochen, weil er sich wirklich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Ich kann ihm an dieser Stelle nur sagen oder wünschen, dass ich hoffe, dass er da irgendwie gut rauskommt, sag ich mal, psychisch, ne, dass er das irgendwann mal übersteht, weil was der da wirklich an Anfeindungen erlitten hat in diesen 2,5 Jahren, beziehungsweise, naja, 2,5 Jahre nicht, eigentlich nur 7 Wochen, bis dann der Täter wirklich gefasst wurde, aber auch danach ging es noch weiter, ne, er wurde dann als Komplize verdächtigt. Er hätte ja mit dem wirklichen Täter irgendwie, ne, ein gemeinsames Ding gemacht, aber ja, er wurde auf jeden Fall ausgeschlossen, direkt. Genau. Ja, wie gesagt, es vergehen dann tatsächlich 6 bis 7 Wochen bis eigentlich Ende des Jahres 2022. Am 17. November, Das ist tatsächlich ein paar Tage danach schon. Da werden noch die beiden Überlebenden, also Dylan und Bethany, schon ausgeschlossen von der Polizei. Also es wird wirklich in der Pressekonferenz deutlich gesagt, wir haben die ausgeschlossen. Die sind definitiv nicht beteiligt. Das hat allerdings nicht gestoppt, dass die beiden trotzdem natürlich noch weiter angefeindet wurden. Ja, die haben dann eben gesagt, gut, das sagt die Polizei jetzt so, um die zu schützen. Aber das Internet war sich trotzdem immer noch sicher, dass die beiden das sind. Es wurden immer wieder Leute ausgeschlossen. Wie gesagt, Jack wurde dann ausgeschlossen. Dann wurde Kayleys Ex-Freund ausgeschlossen, der eben in der Nacht auch mit Kaylee noch unterwegs war. Zumindest sie noch gesehen hat und auch in der Nähe gewohnt hat. Und ich sag mal so, Ex-Freund kann man verstehen. Ne? Ist sehr, sehr häufig im eigenen Umfeld, dass dann der Ex-Freund irgendwie aus Eifersucht eine Tat begeht. Auch er wurde ausgeschlossen. Und so ging das ja 7 Wochen lang. Immer wieder Menschen, die auf einmal nicht mehr verdächtig waren, dann gab es neue Verdächtige, dann wieder nicht. Bis es dann tatsächlich zum Dezember 2022 kommt, Ende Dezember 2022. Und zwar am 28. Und ich kann mich noch an diesen Tag so genau erinnern, weil ich wirklich an diesem Tag mich nochmal updaten wollte zu dem Fall. Ne? Ich habe einfach nochmal Facebook aufgemacht, wie immer in der Gruppe geschaut. Und dann lese ich nur diese Headline, Suspect in Idaho Murders Arrested. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, alle sind natürlich durchgedreht. Ne? Alle haben gesagt, okay, ist es wirklich der, den wir immer vermutet haben? Und dann gab es tatsächlich die Pressekonferenz oder die erste mediale Berichterstattung von Fox News beziehungsweise von News Nation in Idaho. Und dort wurde dann das erste Mal das Foto gezeigt von demjenigen, der verhaftet wurde. Ende des Jahres, wirklich kurz vor Neujahr. Und dann waren alle wirklich baff, weil kein einziger in dieser Facebook-Gruppe von diesen mittlerweile 250.000 Menschen, kein einziger kannte diesen Mann, der dort auf diesem Foto zu sehen ist. Also dieses Foto ist entstanden auf der Polizeiwache. Er wurde dort schon komplett entkleidet. Er hat eine Suicide-Weste anbekommen. Also es ist quasi so eine Selbstschutzweste, die halt Mordverdächtige angezogen bekommen, damit sie sich nicht selbst was antun, kennt man. Genau, die hatte er an und er steht da vor einer weißen Wand, schaut mit einem komplett emotionslosen Blick in die Kamera und ja, wie gesagt, das Internet fragt sich halt, wer ist dieser Typ? Wer ist das? Also der war nie vorher irgendwie ansatzweise in den Ermittlungen oder in Verdächtigungen erschienen. Ja, und dann wurde auch der Name genannt, dass es sich bei diesem Mann eben um Brian Kohlberger handelt. So. Und das war dann, wie gesagt, das zweite große Fragezeichen, weil die Leute sich gefragt haben, wer zur Hölle ist bitte Brian Kohlberger? So, haben wir nie gehört, den Namen. Auch die ganzen Freunde wussten nicht, wer Brian ist. In der Stadt kannte ihn keiner. Er war irgendwie ein bisschen wie so ein anonymes Profilbild bei Facebook, wo man so wirklich nicht weiß, wer dahinter steckt.
Und also der wohnte aber schon in der Stadt, ja?
Nee, also das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Brian hat nicht in Idaho gewohnt, der hat aber in Washington gewohnt und das ist, wie gesagt, mit dem Auto 10 Minuten entfernt. Also das ist wirklich nur einmal die Staatsgrenze raus und da bist du tatsächlich direkt in Washington. Und dort hat Brian in einem kleinen Studentenapartment gewohnt und wie gesagt, von diesem Apartment bis zu dem Haus an der 1122 King Road sind es mit dem Auto so ungefähr 12 Minuten. Genau.
Okay, also auch Student, aber schon fortgeschritten wahrscheinlich mit Ende 20, das war richtig, ne?
Genau, also Brian Kohlberger war damals 28, genau, der war schon fortgeschritten, er hatte schon einen PhD-Abschluss, also er war quasi schon, Dozent, er hat gelernt an der Uni.
Ja, PhD ist ein Doktor, ne? Das ist also durchaus dann auch ein gebildeter Mensch, ne? Das darf man,
ja.
Das ist ja auch mal interessant, ja.
Absolut, das kann man definitiv nicht, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, der war nicht dumm, Brian, also der ist definitiv intelligent. Und das zweite Interessante war dann eben, was die Leute wirklich geschockt hat, ja, er hat Kriminologie studiert, ne, und auch gelehrt. Also er war wirklich, er hatte ein PhD in Kriminologie und war wirklich ein ganz, ganz True Crime faszinierter Mensch, ja.
Wow. Wir hatten mal einen Mordfall in Rom an einer römischen Universität und da waren die Täter auch 2 Dozenten im Bereich Kriminologie. Und das vermutete Motiv war, dass sie quasi beweisen wollten, dass der perfekte Mord möglich ist, wenn es quasi keine Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt. Das könnte ja hier vielleicht auch irgendwie so eine Rolle gespielt haben. Also möglicherweise werfe ich mal rein einfach.
Gab es denn irgendeinen Bezug zwischen Brian Kohlberger Und dieser Universität, wo die vier studiert haben, war er dort vielleicht mal Gastdozent? Hat er dort vielleicht mal ein Seminar angeboten? Oder waren sie vielleicht in Washington? Also weißt du, kannten die sich?
Also letzteres kann ich direkt mal mit einem ganz, ganz dicken Nein beantworten. Also Brian Kohberger war nicht bekannt in dem Freundeskreis. Die kannten den alle nicht. Es gab dann schnell Instagram-Accounts von angeblich Brian, wo man dann in den Followern gesehen hat, dass derjenige halt Maddie gefolgt hat und Kaylee gefolgt hat. Hat sich später aber als Fake herausgestellt. Das waren dann wirklich Leute, die haben sich wirklich direkt, nachdem er bekannt wurde, eben einen Account erstellt, um, ja, neue Theorien ein bisschen zu schüren. Also ich kann dir direkt beantworten, Brian Kohberger war nicht mit den Studenten bekannt und er war auch nicht mit der Uni bekannt. Also er hat tatsächlich da nicht irgendwie studiert oder mal Unterrichtsstunden gegeben. Er war ja wirklich einfach ein Geist in dieser Stadt. Ja.
Kann man denn vielleicht sagen, dass dennoch so die Zielgruppe Studenten für ihn irgendwie im Vordergrund stand? Also, dass er wird ja gewusst haben, dass dort, dass es so ein kleines Studentenstädtchen ist. Und möglicherweise hat er auch durch verschiedene Sperraktionen herausgefunden, dass das eben ein von Studenten bewohntes Haus war. Also möglicherweise war die Zielgruppe seiner Opfer letztendlich genau diese. Und die könnte er sozusagen vielleicht auch durch seinen Beruf herausgebildet haben. Oder um den Bogen weiter zu spinnen, er hat ja auch Studenten gehabt. Ja, und diese Studenten, die bei ihm dann Seminare besucht haben in Washington, müssen ja auch dann im Nachhinein ein super unheimliches Gefühl gehabt haben. Wenn du überlegst, du hast einen Seminarleiter zu dem Thema True Crime und Kriminalistik und die Person bringt dann irgendwann jemanden auch wirklich um. So, ne? Du hast im kleinen Seminarraum mit der Person eine lange Zeit rumgesessen.
Absolut.
Musste was anhören, musste Hausarbeiten schreiben, Referate halten und.
Ja, definitiv. Also von der Zielgruppe her auf jeden Fall. Was man auch später halt rausgefunden hat, dass er wirklich so ein Weirdo war, der auch irgendwie immer versucht hat, ja, sich Freunde, ne, anzuschaffen, der irgendwie immer versucht hat, soziale Connections irgendwie zu binden, das aber nie geschafft hat. Also genau auf seine Persönlichkeit kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber was man auf jeden Fall auch weiß, er ist ganz, ganz viel rumgefahren mit seinem Auto. Also er ist immer nach Idaho zu der Uni gefahren, ist dann wieder zurückgefahren, ist in den Studentenvierteln, sag ich mal, immer rumgefahren. Also er ist ganz, ganz viel mit seinem Auto immer rumgefahren, meistens nachts. Das hat man später dann rausgefunden. Er hat das immer Moonwatchen genannt, also er hat so Sterne gucken, das war wohl sein Ding, ne, dass er dann irgendwie nachts rumfährt und dann auf irgendwelche Berge geht und sich die Sterne anguckt. Das war so ein bisschen seine Routine. Und da könnte man natürlich schon sich denken, gut, okay, der wird da irgendwo mit Sicherheit mal rumgefahren sein und hat dann mitbekommen, ach krass, guck mal, na, da ist dieses Haus ein bisschen abseits vom Campus, wo die Studenten immer feiern und wo immer ganz viel Party ist. Und eventuell, das ist jetzt wie gesagt nur reine Spekulation, worüber viel drüber diskutiert wurde, eventuell war er sogar schon mal in diesem Haus auf einer Party. Ne? Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, wenn da Hauspartys stattgefunden haben, dann sind die Leute da wirklich einfach ein- und ausgegangen. Also konntest da rein theoretisch, wenn du dich nicht komplett scheiße verhalten hast, konntest du da reingehen und sagen, hey, ich bin auch ein Student, kann ich irgendwie mitfeiern? Und wenn du dann cool bist und wenn die Leute deinen Vibe irgendwie cool finden, dann konntest du da bleiben. Ne? Und es wird vermutet, dass Brian eventuell ja wirklich schon mal auf einer Party unbewusst war und deswegen auch das Layout oder das In-Layout von dem Haus kannte. Weil man muss sagen, wenn man da das erste Mal ist, ich glaube nicht, dass man sich so gut bewegen kann, wie er sich in der Nacht bewegt hat. Weil es ist echt schon sehr verwinkelt alles und sehr, sehr, sehr komisch gebaut innen drin. Ja.
Sieht man denn in dieser, man hat ja keine Aufnahme, aber weiß man denn, ob er zielgerichtet dann auch in diese obere Etage gegangen ist?
Das kann man nicht genau sagen. Das ist, wie gesagt, die Rekonstruktion, wie dann im Endeffekt er in dem Haus vorgegangen ist, konnte nie rausgefunden werden. Man konnte nur die Zeugenaussagen ein bisschen rekonstruieren und da sagt halt Dylan, dass sie das schon gehört hat, dass diese Person mit lauten Schritten, das hat man auf der Treppe halt gehört, wirklich zielgerecht nach oben gelaufen ist. Aber ob er dann jetzt, ne, direkt schon mal oben war oder ob er dann nochmal runtergegangen ist, das weiß man nicht. Man könnte es aber vermuten, denn, ist auch noch ein sehr wichtiges Detail, der Hund von Kaylee, also Murphy, war tatsächlich in einem Zimmer eingesperrt. Also der war in einem Raum und die Tür war zu. Und das war nicht so ganz üblich. Also Kaylee hatte Murphy eigentlich normalerweise in ihrem Zimmer, in einem kleinen Korb. Und er hat dann meistens eigentlich mit ihr im Zimmer geschlafen. Und Murphy wurde ganz verstört eben dann, ja, in einem Zimmer gefunden. Genau.
Was natürlich auch möglich wäre, dass der Täter vielleicht schon in das Haus schon mal eingedrungen ist, so testweise. Wir hatten das beim Golden State Killer, der teilweise mehrfach schon in Häuser eingedrungen ist, in denen er dann später Verbrechen begangen hat, Alarmanlagen ausgestellt hat, schon Waffen im Haus deponiert hat, sich mit Haustieren angefreundet hat, ja, um dann quasi rein zu können. Also man weiß ja nie, was da für eine Arbeit schon und was für eine Vorbereitung da schon drinsteckt, was letzten Endes der Täter gemacht hat, um da schon auch so ein, ja, so ein Eindruck vom Haus gewinnen zu können. Ne? Also die Partymöglichkeit ist da, dass er immer auf der Party da reingeschwemmt wurde. Aber vielleicht hat er das auch schon lange ausgeguckt und ist auch schon probeweise eingedrungen. Das kann man halt nicht sagen.
Und was man vielleicht auch nochmal nennen kann als Theorie, die TikTok-Kanäle von Kaylee und Maddie oder auch von Senna, diese Videos, die dort gepostet wurden vor den Taten, die haben tatsächlich viel von dem Layout gezeigt. Also es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Video, was Maddie gepostet hat auf ihrem TikTok-Kanal. Und dort haben die so einen TikTok-Trend nachgemacht. Dieser Trend bestand darin, quasi in einer WG einen anderen zu filmen und dieser andere sollte so tun, als wäre er eine andere Person, die in dieser WG wohnt. Ne, quasi so ein bisschen Mimik nachspielen. So. Und dieses Video haben die halt gezeigt und dort auf diesem Video gehen sie halt wirklich eigentlich gefühlt durch das ganze Haus. Also zum Beispiel Maddie zeigt dann, wie Senna normalerweise ist und dann geht sie so die Treppe ganz laut hoch und sagt so, hey, who wanna party, who wanna party? Ne, und hat dann irgendwie so quasi Senna nachgemacht, weil sie immer so die Partylustige war und es gibt halt, wie gesagt, extrem viele Videos aus diesem Haus und eventuell, wenn man wirklich schlau ist, konnte man sich tatsächlich sogar das Layout ein bisschen zusammenwürfeln, sag ich mal, anhand der Videos. Also es war schon so, dass sie wirklich viel von ihrem Privatleben gezeigt haben, auch auf Instagram die Fotos. Auf dem Balkon oben hat man gesehen, dann hat man, ne, auch ganz viele Videos bei Snapchat immer gesehen und Instagram-Stories, wo die halt dann gefeiert haben, dann wurde da ganz viel gefilmt und wenn man wirklich so ein ganz Verrückter ist und sich da nächtelang dran setzt und diese ganzen Videos einfach ausrecherchiert quasi, ne, dann kann man tatsächlich, ja, hätte man sich tatsächlich so ein Layout erstellen können im Kopf, wenn man, und ich glaube, ja, gut, dass Brian dazu clever genug ist.
Er war clever genug und er war nun schlussendlich ja auch in genau diesem Bereich promoviert, ne, also von daher hatte er vielleicht auch die notwendige Muße, um sowas machen zu können.
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja, also wie es jetzt im Endeffekt war, warum er sich so gut auskannte in dem Haus, das ist, wie gesagt, bis heute nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr seltsam gewesen, dass wirklich keiner ihn auf dem Schirm hatte. Also es war wirklich eine komplett unbekannte Person in dieser Stadt. Und um mal ganz kurz zu erzählen, wie die Polizei überhaupt auf ihn gestoßen ist. Sie hatten ja das Video von seinem Auto. Na, das war ein weißer Hyundai Elantra, so ein kleiner Flitzer. Das Video hatten sie und das war tatsächlich eigentlich so einer der größten Sachen, die sie hatten von dem Täter. Dann gab es nämlich noch ein paar andere Videos. Sie haben dann so die Kameras in der näheren Umgebung von der Tankstelle zum Beispiel noch genommen, haben das connected, haben dann gesehen, okay, der ist tatsächlich an der Tankstelle nochmal vorbeigefahren. Da konnte man dann auch nochmal das Layout von dem Fenster sehen, von dem Auto. Da konnte man das Modell des Autos dann tatsächlich noch näher bestimmen. Also es gibt von diesem Hyundai Elantra gibt es auch mehrere Versionen. Ne? Also es gibt einmal einen sportlicheren, es gibt so einen kleinen Familienautomäßigeren und da konnte man dann tatsächlich auch das Auto noch näher bestimmen. Ja, und dann war es so, dass ein Polizist, ich glaube, es müsste am 25. oder 24. Dezember gewesen sein, also wirklich kurz vor seiner Verhaftung, da ist ein Polizist an der Washington State University, das war die Uni, wo Brian eben Dozent war. Da ist er gerade Streife gefahren, einfach ganz normal an der Uni entlang und dann hat er auf einem Parkplatz, und das ist ihm einfach aufgefallen, weil dieser Parkplatz komplett leer war, also da waren wenige Autos um das Auto drumherum und da war eben ein weißer Hyundai Elantra und der war so ein bisschen komisch geparkt, der war so, ne, so ein bisschen schräg in der Parkbucht drin. Und das ist dem Streifenpolizisten dann irgendwie aufgefallen und er hat sich dann so erinnert, ach warte mal, da ist doch ein weißer Hyundai, der irgendwie gerade gesucht wird von dem Täter. Und dann hat er wirklich geistesgegenwärtig, obwohl er es gar nicht direkt damit connected hat, hat er einfach mal so gesagt, hey, ne, per Funk können wir mal einmal eine Kennzeichenabfrage machen. Und ja, dann hat er per Funk tatsächlich dann Bescheid bekommen. Sorry, da müsst ihr nochmal eben kurz einen kleinen Cut machen. Da hat er dann tatsächlich Bescheid bekommen, dass dieser weiße Hyundai, der dort auf dem Parkplatz steht, eben Brian Koberger gehört und dass er Dozent an der Uni ist und Kriminologie studiert und wie gesagt andere darin lernt. Ja, und dann hatten die zumindest erstmal so ein Bild vor Augen und die sind dann tatsächlich so ein bisschen durch die Register gegangen, ne, und haben sich angeschaut, wer ist Brian, was hat er vorher mal gemacht. Und da muss ich jetzt tatsächlich, würde ich jetzt spekulieren, wenn ich jetzt sage, ich wüsste genau, was sie dann bei ihm gefunden haben. Das ist tatsächlich intern geblieben, aber sie wussten anscheinend irgendwas hatten sie, was sie irgendwie, ne, verdächtig fanden bei ihm. Und sind dann tatsächlich zu dem Vater hingefahren von Brian. Die Eltern haben in Pennsylvania gewohnt, also wirklich ganz andere Seite von den USA, neben New York, ganz in der anderen Ecke. Und haben dann dort Kollegen Bescheid gesagt, die in Pennsylvania dann einfach mal bei dem Vater vorbeigefahren sind und ich glaube, es war eine Zahnbürste von dem Vater aus dem Müll mitgenommen haben, um eine DNA-Spur zu haben. Und
Clever.
dann, ja, haben sie das halt ins System eingeschweißt und hatten dann tatsächlich einen Treffer. Denn, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht erwähnt, fällt mir gerade auf, sie hatten eine DNA-Spur. Und zwar ist diese DNA-Spur gefunden worden auf der Messerhülle von dem Messer, das vom Täter benutzt wurde. Und das ist das Skurrile an dieser ganzen Sache. Die Messerhülle lag auf dem Bett bei Kaylee und Maddie, auf der Decke, quasi ein bisschen an ihren Füßen oder an ihren Beinen vorne. Und das war so das Erste, was den Polizisten halt aufgefallen ist, als sie dann in das Zimmer reingekommen sind. Die haben sich gedacht, hey, da liegt ja eine Messerhülle auf dem Bett. Ja, und das war halt so total einschneidend. Und da fragt man sich jetzt im Nachhinein auch, ein Täter, der Kriminologie studiert hat, hinterlässt eine Messerscheide, wo dann auf diesem Knopf, ne, womit man die Hülle zumachen kann, dort eben seine DNA-Spur drauf war. Und die konnte man dann im Endeffekt mit dem DNA-Profil von Brians Vater vergleichen. Und da gab es dann den Treffer. Ja.
Ja, es wirkt plakativ und man könnte unterstellen, es ist platziert worden, aber ich glaube, die Wahrheit ist einfach, dass so eine Ausnahmesituation, so ein vierfacher Mord ist halt eine krasse Ausnahmesituation. Da geschehen halt auch bei so einem intelligenten Täter Fehler, ne? Also
Ja.
da legt man so eine Messerschneide vielleicht irgendwie unbewusst weg oder lässt die fallen oder er hat das bewusst platziert. Wir hatten mal den Fall Untermieter, Oki Kite. Da ist ein Mann in seiner Wohnung ermordet worden von seinem Untermieter. Und der hat quasi die ganze Wohnung geputzt. Alles war absolut sauber. Die Tatwerkzeuge auch geputzt. Aber an einer sehr, sehr ungewöhnlichen Stelle quasi einen Fingerabdruck hinterlassen. Also so, dass die Polizei suchen musste, den zu finden. Also so ein bisschen Katz und Maus mit denen gespielt. Das könnte ich mir hier auch vorstellen, dass der ja vielleicht einfach was deponiert hat, um sozusagen, ja, dann kriegt mich doch, wenn ihr, also.
Ja. Ja, ist
Ja.
möglich, ne? Also ich glaube, nochmal mit einer Promotion in dem Bereich und einem Lehrauftrag hat er, also er wird so ein richtiger True Crime Nerd gewesen sein.
Ja, mit
So,
Sicherheit, ja.
jetzt mag man natürlich noch berücksichtigen, dass er in 7 Minuten vielleicht doch in Eile war, ja. Ich meine, Fabian, du hast ja eben gesagt, es sind trotzdem sehr viele Messerstiche, die in so einer Zeit vielleicht ausgelöst werden können. Nichtsdestotrotz ist es halt auch so eine Situation, die auch Kräfte kostet.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann mag es auch einfach auch in der Dunkelheit oder so gewesen sein, dass er es einfach wirklich vergessen hat. Und nichtsdestotrotz unterstellt man hier zumindest ein gewisses so ein Raffinesse, wo man sich fragt, okay, vielleicht hat er irgendwie einen größeren Plan, vielleicht wollte er dieses True Crime Ding leben, ja, weißt du, ich meine, vielleicht wollte der auch mal die andere Seite kennenlernen und irgendwie sowas, ja, also
Ja.
irgendwie so ein psychologisches Ding oder so, würde ich da jetzt mal zumindest mal unterstellen.
Ja. Also dazu kann ich euch tatsächlich gleich nochmal eine ganze ganzen Blog erzählen zu Brian selber mit seiner ganzen True Crime Fantasie. Bezüglich der Messerhülle, ja, man kann es, wie gesagt, man kann spekulieren. Viele haben sich auch ein bisschen lustig drüber gemacht, auch so schlimm wie der Fall ist, aber sie haben sich halt gedacht, du hast anscheinend so eine durchgeplante, perfekte Tat wolltest du vollziehen und hast dann wirklich ja, einer der wichtigsten Beweisstücke einfach offensichtlich auf dem Bett vergessen. Was man dazu auch noch sagen kann, sehr interessant, würde ich an dem Punkt direkt mal erwähnen. Seine Handydaten wurden dann natürlich untersucht und man hat tatsächlich herausgefunden, dass Brian am Morgen der Tat es war ungefähr gegen 9:30 Uhr, nochmal an dem Haus gewesen ist. Also der ist tatsächlich von dem Haus weggefahren, zu seiner Wohnung, nach Washington zurück. Was er dann dazwischen gemacht hat, ist nur so halb rekonstruiert. Der war auf jeden Fall zu Hause. Dann war er auch nochmal in einem Walmart. Der hat dann tatsächlich sich komplett geduscht, ist ganz frisch aus dem Haus gegangen, hat noch ein Selfie gemacht. Das ist auch nochmal sehr interessant. Die ganzen Fotos von seinem Handy sind nämlich jetzt im Nachhinein alle veröffentlicht worden. Er hat ein Selfie aus der Dusche gemacht, wo er ganz schick in einem Hemd angezogen steht. Das war ungefähr um 8 Uhr. Also wirklich, er hat wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen und hat dann, da könnte man jetzt so ein bisschen diesen psychologischen Bogen spannen, er hat wirklich von diesem blutrünstigen Täter ist er komplett in sein normales, ruhiges, geordnetes Leben zurückgekehrt. Und das ist wirklich sehr interessant, wenn man die Bilder sieht.
Ja, also diese Aufnahme mit dem Selfie habe ich mir jetzt gerade mal angesehen. Vorher habe ich mir die Videoaufnahmen aus diesem Walmart oder was das ist angesehen und das wird ja genau an dem Tag danach gewesen sein. Das war wahrscheinlich, er trägt eben auch dieses mintgrüne Hemd dort.
Genau, das war an dem Morgen. Genau, da ist er direkt.
Ja, das war an dem Morgen nach der Tat. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Genau.
Ja, das also dieses Video aus dem Supermarkt ist tatsächlich auch nochmal wirklich sehr, sehr krass, finde ich, weil man da einfach dem überhaupt nicht anmerkt, dass er ein paar Stunden vorher 4 Menschen auf ganz grausame Weise ermordet hat. Er geht da wirklich ganz entspannt rein mit seiner Wasserflasche, begrüßt die Mitarbeiterin, die weist ihn dann tatsächlich ab, weil er halt mit der Flasche nicht rein darf, ne, und sagt dann hier.
Ach, das war der Grund. Ah, okay.
Genau, es haben viele darüber diskutiert, warum er nicht rein durfte. Viele haben gesagt, okay, ne, die kannten ihn schon oder er war irgendwie bekannt oder so, aber der tatsächliche Grund war wirklich, man darf da drin halt keine offenen Wasserflaschen haben. Und das sieht man auf dem Video auch, sie zeigt so ein bisschen auf die Flasche, er hält die Flasche dann hoch und sagt dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ja, okay, dann trinke ich es halt aus und gehe zum Auto zurück, aber er ist dann halt nicht wiedergekommen, er ist dann halt gegangen. Ne? Aber wie er auf diesem Video wirkt, ist halt unfassbar abgeklärt und ganz, ganz ruhig. Ganz, ganz
in ganz seinem, gelassen.
Mhm. Ja, in seinem normalen, ruhigen Leben wieder zurück. Und ja, was man dann, wie gesagt, anhand der Handydaten rausfindet, gegen 9 Uhr fährt er tatsächlich nochmal zurück, genau zu 1122 King Road und ja, ist nochmal an dem Haus vor Ort. Was er dann dort macht, ob er wirklich nochmal im Haus war, das glaube ich nicht, weil es war dann eben schon hell und er hatte ja auch schon ganz andere Sachen an, er hatte ja keine Tatkleidung mehr mit Skimaske an, sondern war ja schon ganz normal gekleidet und ich glaube auch, dass Dylan und Bethany dann schon wirklich ein bisschen auf Alarm geschlagen waren, also wenn da nochmal jemand reingegangen wäre, glaube, dass hätte nicht funktioniert. Es wird aber vermutet, dass er dann tatsächlich gedacht hat, scheiße, ich habe die Messerhülle ja da noch und ich sehe, hier ist noch gar keine Polizei, also ist anscheinend noch nicht aufgefallen. Dann gehe ich nochmal rein und hole mir die schnell. So, das war so ein bisschen seine Theorie oder sein Gedanke dahinter. Aber das kann man, wie gesagt, auch nur spekulieren und weiß man bis heute nicht. Ist auf jeden Fall ein gruseliger Gedanke, dass der Täter nochmal zum Tatort zurückkehrt. Nicht generell, was viele machen, sondern ja tatsächlich wirklich ein paar Stunden danach, wo noch keiner die Leichen entdeckt hat und noch alles ganz frisch ist, sag ich mal. Ja. Ja, wie gesagt, also das Bild erscheint in den Nachrichten. Brian Kohlberger ist der Tatverdächtige und dann gibt's auch die ganz große Pressekonferenz, wo dann erklärt wird, wer er ist und warum er verdächtigt wird. Und ja, dann gehen natürlich die Spekulationen nochmal neu los. Dann gehen natürlich die ganzen Social Media Hobbydetektive gehen dann halt auf die Kohlberger-Familie und nehmen die halt komplett auseinander. Und auch da wird dann natürlich das komplette Leben von Brian auseinandergenommen. Da werden sehr interessante Sachen rausgefunden. Brian hat eine extrem, ich würde sagen, sehr, sehr sehr bewegtes Leben hinter sich gehabt, sage ich mal. Er war eine Zeit lang sehr, sehr übergewichtig. Da hat er auch ganz viele Drogen genommen. Er war ganz, ganz drogenabhängig. Dann ist er tatsächlich zu einer anderen Droge übergegangen. Ich meine, es wäre entweder Crack gewesen. Auf jeden Fall ist er dadurch halt komplett abgemagert gewesen. Also es gibt dann Bilder von ihm, ne, im Unterschied so zu seiner Uni-Zeit, wo er wirklich bestimmt über 100 Kilo gewogen hat. Und dann gibt es so andere Bilder, da sieht er wirklich aus wie ein Zombie. Ganz, ganz eingefallen, ganz, ganz dünn, abgemagert, wirklich magersüchtig eigentlich. Ich glaube, das war auch nochmal ein gesundheitliches Bild bei ihm. Er hatte scheinbar auch ganz starke Depressionen gehabt immer. Er hat viel auf so Internetblogs geteilt damals und hat da viel geteilt, dass er ja schon ne, Suizidgedanken hatte und dass er irgendwie Visual Snow hat. Das ist so ein, falls ihr das kennt, ist ein psychologisches Bild, dass man quasi so ein Schnee, so ein Rauschen die ganze Zeit vor Augen hat, ne? Und das kann einen wohl psychisch so belasten, dass man daran kaputt geht. Das hatte er wohl, hat er auch drüber geklagt. Und ja, dann hat er sich, wie gesagt, irgendwann dem True Crime gewidmet und ist da halt, wie gesagt, ganz, ganz drin versunken und hat das dann auch an der Uni dann gemacht, in Form von Kriminologie.
War er denn jetzt schon, bin jetzt hier auf so einer Quelle, war er denn jetzt schon fertig mit seinem PhD oder war er noch Student?
Nee, er war schon, also er hat tatsächlich schon seinen Abschluss bekommen. Da gibt es auch Videos von, okay, wie er die Urkunde erhält. Das ist auch nochmal ein sehr krasses Video, weil ne, alle sind total am Feiern, alle sind total glücklich. Und Brian sieht da wirklich, das sieht so gruselig aus. Also das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ich glaube, das ist Graduation. Brian Koberger könnt ihr mal suchen bei YouTube. Da seht ihr dieses Video. Und der läuft zwischen diesen ganzen glücklichen, ne, seinen Kommilitonen, die alle wirklich total happy sind, dass sie gerade den Abschluss haben, geht er dazwischen und der läuft da wirklich wie aus dem Serienmörder-Bilderbuch geschnitten. Wirklich. Wahnsinn.
Krass, ja, guck ich mal an. Es gibt unheimlich viel Material von ihm. Das sind auch teilweise irgendwelche Bodycams, wo er mal angehalten wurde von der Polizei, wahrscheinlich zufälligerweise.
Genau, das, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf
zukommen. 15. Genau. Dezember 22 zum Beispiel. Hier war Stop bei Indiana Police. Ja, also noch bevor er wirklich identifiziert wurde, da ist noch irgendjemand anders mit am Fahrzeug,
genau,
das ist sein Vater, ich weiß nicht.
Genau, da kann ich mal eben kurz drauf eingehen. Diese Bodycam-Aufnahme ist sehr interessant, denn wie du schon richtig sagst, genau, das ist sein Vater, Christopher heißt er und, sorry, nicht Christopher, Michael, um der Richtigkeit halber hier zu bleiben. Genau, Michael, sein Vater ist daneben und Brian ist tatsächlich zu seinen Eltern zurückgefahren, so rund um den 10., 11. Dezember ungefähr. Aber was daran so ein bisschen seltsam ist, Brian hat eben gesagt, ich komme jetzt nicht irgendwie mit dem Flieger rüber nach Pennsylvania, sondern er hat gesagt zu seinem Vater, der Vater soll bitte nach Idaho oder nach Washington rüberkommen und er möchte dann mit seinem Vater so einen Roadtrip machen nach Pennsylvania rüber für 2 Tage lang. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung, ob er ihm vielleicht auf diesem Roadtrip dann ne, beichten wollte, was er getan hat und dann irgendwie nochmal eine Zeit mit seinem Vater verbringen wollte, weil er vielleicht schon wusste, dass er bald gefasst wird und dann natürlich ihn nie wiedersehen wird oder zumindest nicht mehr so, wie er ihn vorher gesehen hat. Weiß man nicht, aber auf jeden Fall hat er seinem Vater gesagt, hey, komm rüber und dann fahren wir zusammen Richtung Weihnachten, fahren wir dann nach Pennsylvania rüber und genau auf dieser Fahrt wird er dann eben von einem Highway-Polizisten angehalten. Und es ist eine sehr interessante Aufnahme, weil ich finde, dass Brian, falls ihr die beiden die Aufnahmen schon gesehen habt, ich finde Brian wirkt, ich finde er wirkt so ein bisschen so, scheiße, sie haben mich, so ein bisschen nach dem
Motto. Ja, genauso. Also seine Blicke, die sind so richtig überrascht, verängstigt und vor allem auch, der hat auch so ein Ding so, nein, bitte nicht neben meinem Vater. Genau. Weißt du, das sieht man seinen Blick auch an, der hat so ganz tiefe Augenränder, guckt nach oben, dadurch macht das natürlich auch seine Perspektive, obwohl er ein großer Typ ist, aber es ist ja von oben gefilmt, so ein bisschen sein Blick macht das demütig, würde ich sagen, ja, er guckt nach oben und also insofern wirkt er da so ein bisschen hilflos ausgeliefert und der Vater wirkt total gelassen, entspannt und so ein alter Haudegen, der ganz froh ist, mit seinem Sohn so ein bisschen Roadtrip zu machen, mäßig. Ja, was wolltest du sagen?
Ja, genau, vor allem, weil, wenn man den Ton damit hört, dann wird man halt hören, dass Brian wahrscheinlich deswegen, glaube ich, so ein bisschen Angst hat, dass er jetzt gleich erwischt wird, denn der Polizist fragt ihn eben so, wie man das bei einem Traffic-Stop, bei einer Verkehrskontrolle eben macht. Und er fragt ihn halt, hey, wo kommt ihr her und wo wollt ihr hin? Das ist ja immer so die erste Frage, ne? Und der Vater sagt dann halt eben so ganz, ganz locker, sagt er so, wir kommen von der Washington State University und wir wollen jetzt nach Pennsylvania. Und als Brian das gehört hat, da sieht man ihn, glaube ich, so richtig an und denkt so, scheiße, sag das doch jetzt nicht so, ne? Weil ich glaube, dass Brian in dem Moment schon wusste, dass die eventuell einen Täter suchen, der an der Washington State University arbeitet oder zumindest dort eine Connection zu hat. Und ja, in dem Moment verplappert sich Michael halt so ein bisschen, ob es jetzt in dem Moment unbewusst war, also ob er schon von der Tat wusste oder nicht, ist nicht bekannt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aufnahme und ja, also ich glaube, dass Brian da tatsächlich sehr erleichtert war, dass er dann seine Papiere zurückbekommen hat und ja, dann einfach den Weg weiterführen durfte mit seinem Vater halt nach Pennsylvania. Viele glauben, dass Brian da wirklich dachte, gut, jetzt ist es soweit. Wobei man halt auch sagen muss, ich glaube nicht, dass die das dann so gemacht hätten, dass sie ihn mit einem Highway-Polizisten festnehmen, sondern es ist dann eben genauso passiert, wie er dann festgenommen wird. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, es war wirklich tatsächlich nur ein Traffic-Stop, der dann zufällig halt die beiden Coburgers getroffen hat. Ja. Es wird auch vermutet tatsächlich, dass der Highway-Polizist eventuell dafür beauftragt wurde, ne, dass sie das Auto schon im Blick hatten und vielleicht sogar irgendwie verfolgt haben. Und dass er beauftragt wurde, so einen Traffic-Stop irgendwie so ein bisschen vorzutäuschen, um wirklich einmal kurz einen Blick auf Brian zu kriegen. Ne? Also, dass man vielleicht mal irgendwie Verletzungen irgendwie sieht an der Hand, irgendwie, dass man noch ein bisschen was hat von ihm so, ne? Das gab es auch so ein bisschen, die Theorie, wurde aber später von der Polizei nicht bestätigt oder ausgeschlossen, ja.
Würde aber auch Sinn ergeben, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, dann sind wir kurz vor Weihnachten am 30. Dezember und dann ist es mitten in der Nacht. Brian steht gerade in dem Haus von seinen Eltern in Pennsylvania in der Küche. Ganz, ganz seltsam. Brian hat ich meine, es wäre 1.30 Uhr oder 2 Uhr nachts, war auf jeden Fall tief in der Nacht, hat er Gummihandschuhe angehabt, so schwarze Latexhandschuhe und hat gerade Müll sortiert in seiner Küche. Als dann, das SWAT tatsächlich die Türen einrennt und da wirklich Rambazamba macht und ihn festnimmt. Ja. Die Aufnahme hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, wobei ich glaube, dass das SWAT leider keine Bodycams hat. Aber hätte ich gerne gesehen, weil es gibt da noch ein Foto von ihm. Daniel, du bist ja hier die ganze Zeit am Fotos googeln, ne? Da kannst du mal nachschauen. Brian after arrest. Und dann sitzt er da wirklich in seinem Hoodie und in seiner Schlaf-Pyjama-Hose und guckt so in die Kamera mit seinen Händen hinterm Rücken gefesselt. Und man sieht dann seinen Blick einfach so, ja, scheiße, jetzt habt ihr mich. Ne? So ein bisschen, das ist ein sehr interessantes Bild irgendwie, finde ich.
Ja, check ich direkt mal weiter. Ja, es ist spannend, ne? Muss ich sagen. Also das ist ja schon ein bisschen ich mache das ja auch immer, wenn Fabian Fälle vorstellt. Das ist so ein bisschen wie so eine Live-Kommentator, der dann das quasi begleitet, was ich mir an Bildern erarbeite. Das macht das Ganze für mich so ein bisschen greifbarer, ne?
Ja. Ja, wie gesagt, da wird er dann in dem Haus seiner Eltern festgenommen vom SWAT und dann erscheint danach auch kurz danach dieses Bild bei der Polizeiwache, dieser Mugshot von ihm. Hm. Ja, und ab dann gehen halt die Ermittlungen gegen Brian halt los und wie gesagt, sein ganzes Leben wird nochmal beleuchtet, seine ganzen Handydaten werden beleuchtet. Vielleicht kann man aber da schon mal ganz kurz drauf eingehen, auf die Daten, die man dann an seinem Handy sichern konnte. Die sind wirklich sehr, sehr seltsam. Brian hatte insgesamt 18 Kontakte in seinem Handy. Da haben viele gesagt, wie kann man denn nur 18 Kontakte in seinem Handy haben? Ich aber muss sagen, ich hab jetzt auch nicht so viel mehr, aber 18 ist schon wenig.
Also ich glaube, es hängt ja immer davon ab, wo du die Kontakte so abspeicherst, ne? Häufig transportiert man die ja so von Handy zu Handy über irgendwelche Accounts, die man hat, ja, und dann so über die Jahre sind schon so ein paar zusammengekommen, aber liegt vielleicht auch daran, wie intensiv du was ausmistest oder eben nicht und so, ne, ja, sowas.
Ja, stimmt, ja. Ja, er hatte 18 Kontakte, davon waren zwei seine Eltern, seine Mutter hat er Mother einfach nur genannt. Also auch nicht mit Vornamen oder so. Wobei das jetzt, finde ich, nicht so seltsam ist. Dann hatte er noch zwei weibliche Kontakte. Ein Kontakt hieß The Girl That I Went Jogging With irgendwie. Also das Mädchen, mit der ich joggen gegangen bin. Und der zweite Frauenkontakt hieß Hair, also Haare. Einfach Haare. So fragt man sich auch so ein bisschen. Ne? Also es wird langsam so ein bisschen vom Bild her klar, dass er schon so ein richtiger Weirdo war, ne? So ein Creep irgendwie. Einfach so ein ganz, ja, ganz komischer Typ, ganz seltsamer Typ. Dann konnte man, wie gesagt, die ganzen Selfies sichern, von denen ich euch gerade jetzt schon erzählt habe. Da sind jetzt im Nachhinein alle Selfies veröffentlicht worden. Ich finde das immer wieder Wahnsinn, wie in Amerika durch den Freedom of Information Act, das ist ja quasi ein journalistisches Mittel, in dem du eigentlich alles beantragen darfst von einem Kriminalfall, was du irgendwie haben möchtest als Journalist. Außer, dass es jetzt, ne, wie gesagt, irgendwie Tatortfotos unzensiert oder so, die gibt's nicht. Wobei auch da vermutet wird, dass sie eventuell irgendwann nochmal durchsickern könnten. Um das schon mal ganz kurz zu erwähnen, die ganzen Fotos von dem Haus, die Crime-Scene-Fotos, das sind jetzt mittlerweile insgesamt 2000 Fotos. Die wurden alle veröffentlicht, die kann man alle online einsehen. Natürlich sind keine Fotos, ne, wo man die Opfer sieht, die Fotos sind alle nicht veröffentlicht, aber man kann wirklich eigentlich das komplette Haus durch diese Crime-Scene-Fotos komplett rekonstruieren.
Und nach der Tat, sind das Bilder nach der Tat? Ja, okay.
Genau, das sind Bilder nach der Tat, einmal an dem Morgen direkt, wo ein Crime-Scene-Fotograf dann eben das ganze Haus einmal ablichtet und dann nochmal bei Nacht, um quasi ja, die Verhältnisse herzustellen, ne, in der die Tat auch passiert ist, genau.
Ist das Haus nicht mittlerweile auch abgerissen worden?
Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist von der Zeit her springe ich jetzt mal einmal ganz kurz ein bisschen. Das ist nämlich ein Jahr später, also fast zum Jahrestag genau, im Winter 2023. Da rollen dann morgens um 5 die Bagger vor in der Straße, in der King Road. Und ja, während alle noch am Schlafen sind, fangen die dann an, das Haus niederzureißen und ich erinnere mich noch sehr dran, weil das war vorher ein großes Thema, es wurde viel diskutiert. Die Familie hat gesagt, wir wollen nicht, dass das abgerissen wird, ne, weil es einfach ein Tatort ist, der noch gar keine Jurybegehung hatte, ne? Also da war noch gar keine Jury vom Prozess irgendwie drin und hat sich mal angeschaut, was da los war. Die waren auch der Meinung, dass alles noch gar nicht so richtig gesichert wurde. Trotzdem hat derjenige, dem das Haus gehörte, Jim heißt er, der hat entschieden, das Haus der Universität zu schenken. Also er hat wirklich auf den Preis, mit dem er das eigentlich hätte verkaufen können, ich glaube so um die 200.000 Euro oder Dollar, darauf hat er verzichtet und er hat das Haus tatsächlich der Uni geschenkt und die Uni hat dann nach langem Überleben gesagt, wir reißen das Ding nieder und dann haben wirklich alle in der Stadt ihre Ruhe und auch die ganzen Freunde, die halt jeden Tag daran vorbeilaufen müssen, weil es war auch kein schöner Ort mehr, ne? Es war wirklich komplett verbarrikadiert, die ganzen Fenster waren zu, überall waren Zäune, überall war 24/7 Polizei, die ganzen Presseleute waren natürlich jeden Tag dort und haben irgendwie versucht, das Haus nochmal abzulichten. Da war halt jeden Tag was los, ne? Ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite war es irgendwie der falsche Zeitpunkt dafür. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ja, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, was für einen Zusammenhang das Gebäude ja auch so eine Art Aura haben und schwer vermittelbar, dass auch so ein Gebäude, wo da gerade sowas Schlimmes passiert ist, da möchte ja auch kein Mensch mehr wohnen und die Leute, die gezielt da wohnen möchten, das sind wahrscheinlich halt auch irgendwelche kranken Menschen, die man nicht als Nachbar haben möchte. Also ich kann den Abrissgedanken vollkommen verstehen, aber ich hätte vermutlich auch gewartet, bis der Fall einen Abschluss gefunden hätte.
Ja, das denke ich wohl auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen so eine negative Aura drüber schwebt und ganz ehrlich, wer will da wohnen? Ich nicht, auf gar keinen Fall. So dass ich auch sagen würde, hey, das Grundstück musst du auf jeden Fall einmal platt machen und da muss irgendwas anderes hin, so, ne? Also ja. Definitiv sogar. Der Zeitpunkt ist natürlich unglücklich, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Es hatte definitiv eine dunkle Aura. Also klar, ne, wenn man weiß, was da drin passiert ist. Ich kenne das nur vom Horrorhaus von Höxter. Das ist ja hier bei mir in der Nähe. Da war ich bevor, ich weiß nicht, ob es mittlerweile abgerissen ist. Ich war da 2021, war ich da mal, um mir das mal anzuschauen. Da habe ich mit den Nachbarn gesprochen und die haben auch gesagt, wir wollen das, ne, wir wollen das Ding weghaben. So, oder hier kommen jeden Tag irgendwie True Crime-Reisende hin, die irgendwie das Haus sehen wollen und Fotos machen und wir können hier nicht mehr in Ruhe leben. Ne, und die wollten das Ding weghaben. Und ich habe damals von den Nachbarn erfahren, dass die so eine Sammelspendenaktion gestartet haben, um das Haus von der Stadt zu kaufen und dann halt selber niederzureißen quasi, ne? Also selber ein Unternehmen zu beauftragen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile passiert ist. Falls einer von euch da draußen, die jetzt gerade zuhören, das weiß, könnt ihr gerne mal schreiben. Würde mich mal interessieren, ob das Ding mittlerweile weg ist. Würde ich mir wünschen für die Leute in Höxter. Das war so ähnlich halt, ne? Also irgendwie, ja, die Freunde und Familie sind halt täglich dran vorbeigelaufen. Der Bruder von Ethan, also Ethan ist ein Drilling, der hatte noch zwei Geschwister, ein Zwillingsbruder, der wirklich genauso aussieht wie er und noch eine Zwillingsschwester. Und der Zwillingsbruder hat halt genau nebenan, neben dem Tathaus in dem Uni-Komplex gewohnt, in so einem Uni-Apartment. Ja, und Hunter, so heißt er, der hat halt wirklich jeden Tag durch sein Fenster auf das Haus geschaut, in dem sein Bruder ermordet wurde, ne? Und das ist halt auch, ja. Kann man alles irgendwie nachvollziehen, finde ich. Also, ja, wie gesagt, also es gab, wurde dann viel diskutiert, aber dann war es im Endeffekt doch entschieden und dann sind die Bagger angerollt. Ich kann mich noch daran erinnern, weil es gab da einen Livestream von News Nation, die haben da live berichtet und das war ein trauriger Moment irgendwie, weil dieses Haus, das kennt man von den amerikanischen Häusern, die sind halt einfach keine, ne, das sind keine Steinhäuser. Das ist wirklich ein Pappkarton eigentlich, ne? Also kann man so nennen, das ist alles aus irgendeiner zusammengeschusterten Holzmischung und irgendwie so ein Steropor und so, ne? Das ist kein richtiges Haus. Und ich erinnere mich noch, wo der Bagger, der musste wirklich einfach nur mit der Schaufel rechts einmal so gegen das Haus tippen und das ist einfach in sich zusammengefallen, wie so ein Kartenhaus. Naja, und das war für mich so ein richtiger Gänsehaut-Moment, weil ich mir dachte, da haben 6 Studenten drin gewohnt, die hatten da die krasseste Zeit ihres Lebens, haben so viele Erinnerungen da drin gehabt und dieses Ding fällt einfach wie so ein Kartenhaus zusammen und ist innerhalb von einer Sekunde einfach nur noch ein Haufen Schrott. So ein Haufen,
ja, das ist krass, ja.
Sperrgut. So, also.
Ja, aber das ist eine krasse Metaphorik ja auch für das, was passiert ist. Ne? Die hatten da die Zeit ihres Lebens und innerhalb von einem Augenblick ist dieses Kartenhaus der Freude in sich zusammengebrochen und was der Horror ist eingekehrt in dieses Haus. Und so ist es dann letzten Endes beim Abriss auch gewesen. Innerhalb von einer Sekunde ist dann ja das Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Ne? Das ist, ich finde, das ist eine starke Metaphorik für das, was da passiert ist.
Sehr treffend, ja. Mhm. Ja, es waren auch, wie gesagt, insgesamt nur 4 Stunden mit Anreise von den Baggern, bis die wirklich da komplett aufgeräumt haben. Die haben dann immer, ja, diesen Haufen Schrott aus dem Holz, der da noch rumlag, haben die dann auch Bagger auf LKWs gepackt. Die sind dann einzeln abgefahren. Tatsächlich wurden die Überreste des Hauses wurden tatsächlich vergraben. Die haben das nicht auf irgendeine Hütte, auf irgendeine Sperrgut-Müllheide gepackt, weil sie halt einfach nicht wollten, dass da ja True Crime-Fanatiker dann einfach hinkommen und Teile von dem Haus dann mitnehmen irgendwie. Das wollten die halt nicht. Deswegen haben die das tatsächlich auf so einer Müllheide halt vergraben, den ganzen Müll, komplett ganz tief in der Erde. Und auch das ist irgendwie nochmal auch irgendwie so ein bisschen traurig, ne? Das ist jetzt wirklich die ganzen Erinnerungen, die alle in diesem Haus hatten, jetzt einfach nur noch ein Haufen Schrott, der irgendwo vergraben ist auf einer Müllheide. Super traurig. Und ja, dann eigentlich bei Tagesanbruch, wo es hell wurde, waren die ganzen Bagger schon wieder weg. Da war noch ein Zaun drum und ja, da war dann nichts mehr. Da steht auch nichts mehr heute. Heute ist da nur noch Gras drüber gewachsen, auch schon wieder eine Metapher. Also wirklich, da ist über dieser Fläche einfach nur noch ein Stück Gras drüber gewachsen und sonst gibt's da nichts mehr. Und ja, es wurde noch ein Memorial Garden für die vier entwickelt. Also es war so eine Gedenkstelle, die wurde aber tatsächlich auf dem Campus errichtet, auf dem Campus der Uni. Und ganz schön geworden, kann man sich auch mal angucken. Memorial Garden, University of Idaho, könnt ihr mal googeln. Sehr, sehr schön geworden für die Erinnerung für die vier. Aber genau an dem Haus, an der Stelle, wo das Haus stand, ist heute nichts mehr. Da ist wirklich einfach nur noch Brachland. Ja.
Das war ein Jahr später. Ja, und wenn wir dann jetzt weiter springen, dann ist es doch gar nicht lange her, dass der Prozess gelaufen ist. Das kommt mir vor wie gestern. Boah, meine Nase nervt mich so beim Reden, sorry Leute. Aber es ist, ja, weiß nicht, irgendwann jetzt im Anfang des Jahres gewesen, Frühjahr, Sommer, ne?
Genau, ja, wir können ja jetzt mal so langsam in Richtung Prozess gehen. Also es vergehen dann tatsächlich, ja, von Anfang 23 zweieinhalb Jahre, jetzt bis Sommer 25, in denen natürlich viel, viel diskutiert wurde. Ne? Brian, sein ganzes Leben, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wird komplett auseinandergenommen. Da ist vielleicht auch nochmal sehr interessant zu erwähnen, vor und nach der Tat hat er jeweils eine Umfrage gestartet auf einer Website der Uni. Und da hat er so ganz viele Fragen gestellt. Ein paar waren davon zum Beispiel, was würdet ihr als erstes machen, wenn ihr an einen Tatort geht, bei dem ihr ne, eine Tat vollziehen wollt? Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr den Tatort verlasst? Wie geht ihr mit Beweismitteln um, wenn ihr ein Messer verschwinden lassen wollt? Wo lasst ihr das verschwinden? Der hat da so ganz im Rahmen seiner Uni natürlich das verpackt, aber im Endeffekt war es eigentlich nur ein kleines Spielchen, glaube ich, um ja seinem kranken Gedanken so ein bisschen näher zu kommen, was er da getan hat.
Ja. Ich finde es krass. Ja, was glaubt ihr denn jetzt, was seine Motivation war?
Ja, ich kann.
Gute Frage.
Ich kann ja vielleicht mal einmal kurz anfangen mit meiner Theorie. Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein Stalking-Ding war. Also ich glaube, dass er entweder, wie gesagt, von Maddie oder von Kaylee besessen war und da er, wie gesagt, auch so ein ganz, ganz weirder, komischer Typ war, der ja keine soziale Interaktion hatte und von Frauen regelmäßig abgewiesen wurde, dass er da dann einfach so einen Frust entwickelt hat gegenüber diesen Vieren und ne, so von wegen hier, ich habe hier mein langweiliges Unileben. Fabi, du hast es vorhin schon mal angesprochen, sein Zimmer, ne? Sein Apartmentzimmer an der Uni ist ja auch ganz, ganz gruselig. Also
ultra gruselig, ja. Also da steht irgendwie ein Stuhl, ein Tisch, da ist nichts an den Wänden. Es gibt nichts, was irgendwie irgendeine Persönlichkeit ausstrahlt oder auf die Persönlichkeit des Bewohners hinschließen lässt. Das sieht aus, als ob der da, weiß ich nicht, als ob er aus dem Gefängnis gekommen wäre und würde so einen Tag in so einer Übergangswohnung erstmal chillen und müsste sich erstmal wieder so neu orientieren.
Ja. Ja, hat mich ein bisschen an Jeffrey Dahmer erinnert, an sein Apartment. Das war ja auch so ein bisschen so eerie, ne? So ein bisschen so ganz, ganz kalt und emotionslos irgendwie.
Ja, meine Theorie ist eigentlich genau wie deine tatsächlich. Ich habe das auch, wie gesagt, ich habe mich bei weitem nicht so eingehend mit dem Fall befasst wie du. Aber für mich hatte das auch diesen Vibe, dass wir da einen Weirdo haben, einen Typ, der keinen Zugang findet zu Frauen oder zu sozialen Interaktionen insgesamt. Und dann hast du diese Gruppe von jungen Menschen, die das genaue Gegenteil abbilden. Und er hat vielleicht durch Social Media, durch Instagram, du hast gesagt, die hatten eine relativ große Followerschaft, ist der vielleicht auf die aufmerksam geworden, hat die vielleicht so aus der Ferne ausspioniert und hat denen auch so ein bisschen ihr Leben geneidet. Mhm. Ne? So die Partys, das Beliebtsein, so das am Campus anerkannt sein und so. Und hat dann einfach entschieden, ihr habt das, was ich nicht haben kann, ich nehme euch das. So, ich hab trotzdem eine Macht, die ihr nicht haben könnt, ich kann das beenden.
Ja, da gehe ich mit. Ich glaube nicht unbedingt, dass er die kannte oder wenn, dann ist so dieser Weg über Social Media, über so ein Social Media Stalking oder sowas, der doch wahrscheinlichste. Und ansonsten glaube ich auch, dass es so ein Eifersuchts-, also Neid-Thema eigentlich war, dass er dieses Leben nicht hatte. Du hast vorhin erwähnt, dass er halt lange Zeit seines Lebens eben auch mit Übergewicht zu kämpfen hatte und danach wie verwandelt auf einmal ganz dürr, Frankenstein-mäßig aussah. Und ich glaube, all das deutet darauf hin, dass er viele innere Konflikte hatte und die waren möglicherweise von Neid geprägt und von einer fehlenden Partizipation an diesem lustigen Studentenleben mit Partys und so. Ne? Also er hat einfach nicht dazugehört und offensichtlich hat er es ja auch immer wieder probiert. Das hast du ja auch gesagt. Der hat versucht, Freundeskreise aufzubauen, aber irgendwie hat das nicht gefunzt. Und ich glaube, dass das so der Grund, der Hauptgrund seiner Motivation irgendwo ist.
Ich kann mir vorstellen, dass da dann auch mit dieser Isolation und auch diesen Problemen, die er hatte, das dann auch in Einklang mit seiner Faszination von True Crime vielleicht auch irgendwie so eine Rolle gespielt hat. Also dass er dann auch sich da irgendwo in irgendwelche Fantasien gestürzt hat, so von wegen vielleicht auch wirklich das sich gefragt hat, so kann man den perfekten Mord begehen, kann ich es besser machen als andere, die erwischt wurden. Und das dann einfach so ein, ja, so ein Wettlauf zweier Motivationen war. Einmal so dieser Neid, aber auf der anderen Seite auch dieses, ich will vielleicht ein Verbrechen begehen, von dem alle sprechen und aber durchkommen
damit. Ja, wir haben ja schon über verschiedene Richtungen und Ausprägungen von gewissen Ideologien und sowas gesprochen. Ja, und natürlich muss ich auch hier wieder an die Smiley-Face-Murder denken und aber auch an diese ganze Inselbewegung. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine passende Kategorie für solche Mörder gibt, weil beide ja dann nicht so hundertprozentig passen, aber vielleicht ein bisschen zumindest da reingehen. Und sowas kann ich mir da auch gut vorstellen, ja, dass das einfach so seine hauptsächlichen Beweggründe waren und dass er sich vielleicht durch die Beschäftigung mit True Crime, mit Kriminalistik, mit gewissen Ideologien auch beschäftigt hat und vielleicht auch seinesgleichen gefunden hat und irgendwelche möglichen Identifikationsbasen sozusagen ausgemacht hat, auf dessen Basis er wiederum dann seine Tat begangen hat.
Also Brian wäre wirklich ein Bilderbuch-Incel, das stimmt tatsächlich. Also die Idee hatte ich tatsächlich auch schon mal.
Auf jeden Fall, ja. Ja, sehr interessant. Glaubt ihr denn, dass Brian sich tatsächlich so ein bisschen selber testen wollte, dass er sein Wissen, was er in seinen Jahren als Dozent in Kriminologie sich angesammelt hat, dass er sich, wie gesagt, selber ein bisschen austesten wollte? Kann ich den perfekten Mord begehen? Kann ich eine Tat begehen, wie ich sie vielleicht fiktiv meinen Studentenlehre, ne, dass man über den perfekten Mord spricht? Oder glaubt ihr?
Ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat. Vielleicht gar nicht unbedingt der Drang, den perfekten Mord zu beginnen. Aber stell dir doch vor, du bist so jemand wie er, mit so einer total vertreten Welt. Und alleine der Gedanke, dass du an deiner Uni, in deinem Kurs, einen ungeklärten Vierfachmord als Referenz hast, über den du lehren kannst, der in der Nachbarschaft quasi passiert ist, ne, und der die Leute sehr bewegt hat und du bist der Einzige, der weiß, dass du es warst und du hörst die Theorien der Studenten an, du siehst auch, wie erschreckt die vielleicht sind von den Schilderungen, von den Tatortbildern und du hast so für dich so dieses, du lachst so in dich rein und denkst dir so, ja, und ich war es und ich bin der Einzige, der weiß das. Ja. Also ich glaube, sowas kann da auch eine Rolle gespielt
haben. So ein krankes, raffiniertes Meisterwerk zu schaffen. Ich glaube, je nach Motivationslage ist es eventuell nur ein Beiwerk tatsächlich. Entweder er hatte wirklich diese krankhafte Fantasie, dort so ein geheimer Professor mit so solchen Geheimnissen oder sowas darzustellen und eben dementsprechend so eine Forschung voranzutreiben und irgendwie so sich heimlich ins Fäustchen lachen zu können, okay, ich war's, aber keiner weiß es. Oder eben es ist wirklich so eine Inselgeschichte und er war von Neid getrieben und dann war letztendlich so dieser raffinierte Masterplan, der jetzt gerade im Hintergrund vielleicht stattgefunden haben könnte, dann eher ein Beiwerk.
Ja, sehr interessant und ihr habt da tatsächlich mir ein sehr gutes Sprungbrett gegeben, um nochmal so ein bisschen auf Brian und seine True Crime Verbindung so ein bisschen einzugehen. Tatsächlich war es so, dass Brian seine Kollegin an der Uni, verzeiht mir bitte, dass ich ihren Namen gerade nicht kenne. Die ist sehr, sehr bekannt. Die hat die Biografie für BTK, also für Dennis Rader, geschrieben. Ist sehr bekannt. Eine etwas ältere Dame mit blonden Haaren. Ich weiß leider ihren Namen gerade nicht mehr. Aber die Frau hat, wie gesagt, auch mit BTK, also mit Dennis Rader, zusammen im Gefängnis gesessen, hat ja ihn interviewt, hat seine Biografie geschrieben. Und mit dieser Frau hat Brian sich eben sehr viel auseinandergesetzt, auch persönlich. Und dazu muss man auch nochmal sagen, Brian war fasziniert von Ted Bundy. Also Ted Bundy war tatsächlich sein Vorbild. Das hat man später auch nochmal gesehen. Er hat in seinen Selfies hat er bestimmte Posen nachgemacht, also hat so das Gesicht von Ted Bundy nachgemacht. Er hatte ganz viele Bücher zu Hause, sieht man auch auf den Fotos von seinem Apartment, die von Ted Bundy handeln. Er hat den Film Ted Bundy tatsächlich sogar noch vor der Tat, ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen vorher, sich noch mehrfach angeschaut. Ja, er war besessen von Ted Bundy und von True Crime generell. Und das hat er dann tatsächlich auch in seine Lehre eingebaut. Und was auch nochmal sehr interessant ist, das wollte ich auf gar keinen Fall vergessen zu erwähnen, weil ich nämlich selber, vielleicht selber sogar mit Brian ein bisschen in Kontakt getreten bin. Das klingt jetzt vielleicht krass.
Das klingt sehr krass.
Es gab nämlich eine sehr interessante Sache, denn ich habe euch ja am Anfang schon von der Facebook-Gruppe erzählt, ne, die wirklich innerhalb von ein paar Wochen auf 300.000 Mitglieder gestiegen ist. Und unter diesen 300.000 Mitgliedern gab es ein Mitglied, was sich Papa Roger genannt hat. Papa Roger hatte ein Profilbild drin, was ich glaube, es soll einen Soldaten zeigen. So, das ist so ein Seitenbild, könnt ihr auch gerne mal googeln. Und dieses Bild ähnelt tatsächlich dem Brian sehr, wenn man das so ein bisschen nebeneinander stellt. Was ich eigentlich damit sagen will, Papa Roger, das habe ich mitbekommen, weil ich ja, wie gesagt, auch in der Gruppe unterwegs war, hat ganz, ganz seltsame Fragen gestellt. Also Papa Roger war, wie gesagt, ein anonymer Account, von dem keiner wusste, wer hinter ihm steckt. Und der hat immer wieder so Fragen gestellt. Ich kann mal ein paar zitieren, weil ich mich noch genau an die erinnere. Er hat zum Beispiel so gefragt, hat der Täter ein K-Bar-Messer benutzt? Oder hat der Täter nach der Tat geduscht? Oder glaubt ihr, der Täter hat die Messerhülle noch? Oder hat er sie vielleicht am Tatort liegen lassen? Oder hat der Täter danach nochmal den Tatort besucht? Glaubt ihr, die 4 Opfer haben die und die Verletzung. Also es waren so ganz, ganz explizite Fragen, die immer den gleichen Stil hatten von der Frage. Und jetzt kommt das sehr Interessante, denn diese Fragen, die Brian in echt an seine Dozenten, an seine Kommilitonen, an die Studenten gestellt hat, wenn man die übereinander legt, diese Fragen, die sind wirklich 1:1 eigentlich dieselben Fragen, die gestellt wurden. Und das noch Interessantere kommt jetzt, Papa Roger, der Account wurde tatsächlich genau am 30. Dezember, wo Brian verhaftet wurde, ist offline gegangen. Da gab es keine Kommentare mehr. Der ist komplett stillgelegt worden und wurde dann irgendwann gelöscht und war von Facebook verschwunden. Und bis heute wurde es von der Polizei nicht bestätigt. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht nicht bestätigt haben. Aber viele glauben, dass Papa Roger eben Brian war, der genau das gemacht hat, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, nämlich dieses Hinterrücks, ne, mit dieser Macht, ich war's und ich will einfach wissen, was die Leute darüber denken. Vielleicht auch so ein bisschen mitverfolgen, wie der Wissensstand gerade ist. Und warum ich das gerade nochmal erwähnt habe, weil ich habe nämlich auf Papa Roger einmal geantwortet, auf einen Kommentar von ihm und habe da halt drauf geschrieben, ne, habe meine Theorie abgegeben. Deswegen, es könnte eventuell sein, dass ich Brian sogar selber geantwortet habe, aber wie gesagt, das ist bis heute nicht bewiesen, aber sehr, sehr interessant, finde ich.
Das ist unheimlich, Bro. Mhm.
Ja, das ist wirklich unheimlich. Okay, also jetzt ist er verhaftet, jetzt steht der Prozess vor der Tür.
Genau, ja.
Da gibt's ja eigentlich nicht viel zu erzählen, ne? Denn er hat ja tatsächlich sich nicht großartig geäußert.
Nee, genau, also er war tatsächlich der Schweigefuchs vor Gericht. Ne? Es gab dann die ersten Hearings, so nennt man die in Amerika, also die ersten Anhörungen gab's dann von ihm. Da hat Brian gar nichts gesagt, er hat sich von Ann Taylor vertreten lassen. Das ist eine Strafverteidigerin, die ihm gestellt wurde, weil er sich keine eigenen leisten konnte. Ann Taylor war von Anfang an auch sehr, sehr komisch irgendwie, muss ich sagen. Die, gut, hat ihren Job gemacht, ne? Die hat versucht, das Beste rauszuholen für ihn. Aber Brian hat von Anfang an eigentlich gar nichts gesagt. Er hat in jedem Hearing vielleicht 2 Wörter gesagt, einmal Yes und einmal No irgendwie. Dann, gab es, wie gesagt, diese Hearings, wo erstmal die Tat dann nochmal rekonstruiert wurde. Dann wurde er halt befragt, aber er hat natürlich nichts gesagt. Dann gab es Zeugenbefragungen und so weiter und so fort. Bis es dann tatsächlich dazu kam, dass Brian die Todesstrafe erhalten soll, weil in Idaho gibt es halt noch die Todesstrafe und die ist in Idaho tatsächlich auch so, dass die durch die Firing Squad ausgeführt wird. Also es ist ein Erschießungskommando, ne? Da stehen dann 5 Soldaten vor einer Wand, der Angeklagte steht an der Wand. Alle 5 schießen gleichzeitig und nur eine Waffe von diesen 5 ist halt mit einer echten Munition geladen und keiner von diesen 5 weiß halt, wer die echte Waffe hat, um eben dafür zu sorgen, dass keiner ein schlechtes Gewissen hat. Finde ich eine ziemlich krasse Hinrichtungsmethode. Auch generell das Thema Todesstrafe können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen, wie ihr da so zu steht. Ich finde die Todesstrafe irgendwie ein bisschen schwierig, vor allem dieses Firing Squad ist für mich halt straight aus dem Mittelalter. Aber ja, das hätte Brian gedroht eigentlich. Das stand für ihn auf dem Zettel, wenn er verurteilt wird, dann zur Todesstrafe. Und dann gab es jetzt tatsächlich vor kurzem diesen richtig krassen Brecher in den Medien, dass Brian einen Plea-Deal angenommen hat. Nämlich wurde ihm eben ein Deal angeboten, dass er sich für schuldig bekennt, dass er sagt, ja, habe ich gemacht. Und dafür ist dann die Todesstrafe vom Tisch und auch ein Prozess. Also dieser Plea-Deal, ne, wenn ein Schuldspruch im Raum steht, dann gibt es auch keinen Prozess mehr. Und das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Weil sich alle halt gedacht haben, erstens, wieso bekommt er die Möglichkeit dafür? Wieso darf der das? Wieso hat der mehr Rechte als die Opfer selber, ne? Und tatsächlich, alle waren halt schockiert, weil es dann einfach keinen Prozess und dann erst recht keine Antworten darauf gibt, ne?
Ja, und das war ja auch genau, das ist ein Punkt. Und auf der anderen Seite ist es ja jetzt, wenn er so einen Pre-Deal macht, was für ein Deal, was ist sein Teil des Deals, des Geschäftes? Denn offensichtlich ist die Sache doch klar, er war es, ja, nur die genauen Hintergründe und Einzelheiten sind vielleicht nicht ganz so bekannt. Ansonsten hat man ja relativ klare Informationen darüber und er die Tat ja auch eingeräumt. Also.
Ja, sein Teil des Deals ist halt das Geständnis, ne?
Aber
Genau,
bestand das
ja.
nicht vorher schon?
Nee, das stand, glaube ich, vorher nicht. Also hat zwar alles auf ihn hingedeutet, aber das Geständnis war dann irgendwie so, ja, Teil eben, dass die Todesstrafe nicht
Ah ja,
gegeben wird. Aber
okay.
ich, ich, ich meine, in amerikanischen Gefängnissen hat man ja immer so die, wie soll ich sagen, ich als Hinterbliebene der Opfer, wenn ich jetzt mit einem dieser Opfer verwandt gewesen wäre, dann würde mir die jetzige Situation wahrscheinlich besser gefallen, weil Tod ist Tod. Und diese Genugtuung, dass man weiß, dass das auch ein Typ ist, der auch im Knast wahrscheinlich kein gutes Leben haben wird, einfach von seiner Persönlichkeitsstruktur her, ne?
Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, das hat er definitiv nicht. Ja.
Genau, dass der bis zum Ende seines Lebens da wahrscheinlich ein Scheißleben hat, das würde mir viel mehr Genugtuung vermitteln, ja, wenn er halt tot wäre, wenn ich da, wie gesagt, ein Hinterbliebener wäre, so.
Daniel, wie stehst du generell zum Thema Todesstrafe?
Bin ich ein Gegner von, ganz klare Kiste. Also ich finde, kein Mensch hat Recht, einen anderen Menschen umzubringen. Fertig. Ich verstehe Fabians Gedanken, die jetzt in ihm sind, ich glaube, du hast das mal so gesagt, dass jemand, der irgendwie sehr krasse Straftaten verübt, sein Recht sozusagen zu leben, irgendwie selbst damit verlassen oder verloren hat. Ich verstehe den Aspekt, ich verstehe auch, dass es eine Menge Menschen gibt, die, ich drücke es jetzt immer sehr vorsichtig aus, ja, die nicht zur Gesellschaft passen, die man nicht in der Gesellschaft haben möchte, die man nicht unter sich haben möchte, die weggesperrt gehören. Das ist, glaube ich, zweifellos so richtig, denke ich mal. Also manche Leute passen einfach nicht zu Menschen, zu anderen Menschen. Und das wäre fatal, die jetzt irgendwie draußen zu lassen. Aber ich glaube, grundsätzlich sollten Menschen nicht andere Menschen umbringen. Das ist also für mich irgendwie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist für mich so das oberste Gebot. Und daher bin ich auch dagegen. Insbesondere finde ich auch, ich finde auch alle Methoden der Hinrichtung total grausam, egal was es ist. Also die Giftspritze ist nicht besser, der elektrische Stuhl ist eine Vollkatastrophe, die Gaskammer
Ja.
ist total schrecklich. Also was ist denn bitte schön human, ne? Also gibt es nicht.
Aber, also ich stelle mir die Frage tatsächlich, ob die Todesstrafe nicht unterm Strich humaner ist, als ein Leben lang im Gefängnis zu sein.
Ich muss ganz kurz dazu eine Sache sagen. Das Einzige, was mich dabei wurmt, und das meine ich ernst, das ist die Belastung des Steuerzahlers.
Absolut,
Das
ja.
ist etwas, was mich wirklich wurmt, ja, weil ich mir denke so, hey, das ist doch irgendwie auch nicht in Ordnung, dass normale Arbeitnehmer, die irgendwie wirklich so ganz viel arbeiten, sich was aufbauen, irgendwie über die Runden kommen und. Wir kennen das alle halt mit ihren Steuern auch noch sowas mitfinanzieren müssen. Das ist etwas, was auch nicht in Ordnung ist. Aber da fällt mir auch keine bessere Lösung ein, tatsächlich.
Das ist halt der Preis. Mit unseren Steuern bezahlen wir halt die Aufrechterhaltung der Infrastruktur des Systems und das zählt eben dazu, ne? Und der Staat hat die Aufgabe, seine Bürger vor anderen Bürgern zu schützen, die halt nachgewiesen haben, dass sie nicht Teil des sozialen Zusammenlebens sein können oder wollen. Und ja, die Todesstrafe ist einfach eine drastische Art dafür, diesen Schutz zu gewährleisten. Und wie gesagt, ich persönlich ich bin kein Freund der Todesstrafe. Ich frage mich aber tatsächlich, ob das nicht für mich persönlich humaner wäre, einfach einen schnellen Tod zu sterben, als den Rest meines Lebens hinter Gittern zu sitzen, in ja teilweise auch wirklich menschenunwürdigen Bedingungen. Also ich weiß nicht, wo da die Menschenwürde irgendwie eher gewährleistet ist, aber es ist eine schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, du hast das richtig zitiert, ich habe das mal in einem persönlichen Gespräch damals zu WG-Zeiten gesagt, es gibt für mich tatsächlich Taten, wo Menschen das Recht verwirken, menschlich behandelt zu werden, tatsächlich. Es ist schwierig, ich habe keine letztendliche Antwort darauf. Ich glaube, ohne Todesstrafe fährt man besser. Wir sehen ja auch, es gibt keine Abschreckungswirkung oder so von dir. Es gibt keinen signifikanten Mehrwert, der von dir ausgeht. Aber ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich bei manchen Tätern denke, der hätte es verdient. Sagen wir es so.
Ja. Ich fühle das zumindest auch sofern, als dass man sagt, so geil, man will irgendeine krasse Form der Vergeltung haben, so, ne? Das ist natürlich so. Das ist ein ganz, glaube ich, eine ganz normale menschliche Emotion, die dann ausgelöst wird. Basti, wie siehst du das denn?
Ich kann mich da tatsächlich euch sehr gut anschließen. Ich finde, es gibt einige Punkte, die irgendwie dafür sprechen. Ich bin aber einfach aus der humanen Sicht deiner Meinung, Daniel, dass ich finde, dass kein Mensch das Recht hat, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und man dann einfach irgendwie, finde ich, auf der gleichen Stufe ist wie der Täter selber. Also auch wenn, ne, natürlich nicht eine einzige Person das ausführt, sondern der Staat an sich, aber ich finde, man ist auf der gleichen Stufe wie der Täter und da will ich eigentlich nicht hingehören. So, ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, aber die Todesstrafe ist, wie gesagt, vom Tisch. Brian wird nicht durch die Firing Squad hingerichtet und bekommt dann 4-mal lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung und muss den Opfern $27.000 zahlen, also der Familie. Aber da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, es gab jetzt vor 3 Tagen noch die Schlagzeile, Brian Koberger möchte der Familie keinen Cent zahlen.
Was ist denn das für eine komische Summe, auch $27.000?
Das sind zum Teil die Beerdigungskosten, die dort gedeckt wurden, die Bestattungskosten. Wie genau sich die zusammengesetzt haben, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es waren auf jeden Fall unter anderem Bestattungskosten, aber es war jetzt, weiß ich nicht, also was sind $27.000 für 4 Menschenleben?
Ja,
das
klingt wie so, das klingt wie so eine Aufwandsentschädigung.
Ja, weißt du? Eben.
Ja, es, also, ist teil, es ist teilweise skurril. Ich kann mich erinnern vor 10 Jahren, 11 Jahren, da ist der Vater einer Bekannten erschossen worden. Die haben dann, also sie und ihre Brüder haben dann auch zivilrechtlich versucht, also so Schadenersatz vom Täter noch einzuklagen. Und da ging es dann auch irgendwie, also es ging dann auch darum, Beerdigungskosten decken, irgendwelche anderen Kosten decken. Und ich fand das auch so skurril, dann noch um so einen Toten noch so zu schachern. Und wer errechnet den Wert eines Lebens und so. Und das ist irgendwie so eine ganz, ganz komische Rechnung, die dann da aufgestellt wird. Und dann ging es auch um so einen Betrag, wo ich dann saß und dachte so, okay, der erschließt sich mir überhaupt nicht, wie der zustande kommt, aber ja, es gibt da halt irgendwelche Formeln, die dann angewandt werden und es ist weird. Auch richtig weird ist, dass er dann einfach in seiner Zelle sitzt und sagt, nö, ich bezahle aber einfach gar nichts. Das ist,
Definitiv, ja, das kann man sich nicht ausmalen, es ist auf jeden Fall ein absoluter Schlag ins Gesicht für die Familien. Um vielleicht nochmal, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, ein bisschen auf die Familien einzugehen. Es ist auch sehr interessant, denn die Gonsalves-Familie, also von Kaylee, die ist total involviert, also die sind alle sehr unterschiedlich, die Angehörigen, und die Familie von Kaylee ist, wie gesagt, sehr, sehr aktiv dabei, also die geben ganz, ganz viele Interviews, die sprechen überall darüber, die wollen, ne, die wollen Brian zur Rede stellen, die wollen Antworten haben, die sind einfach total involviert, und hingegen die Chapins von Ethan, die Familie, ist ganz, ganz genau das Gegenteil, schwarz und weiß, die haben tatsächlich einen Weg gefunden, positiv damit umzugehen. Die haben sich komplett aus aller Öffentlichkeit irgendwie rausgezogen. Ne? Die haben keine Interviews gegeben, außer jetzt bei der neuen Amazon Prime-Doku. Da haben sie sich hingesetzt und haben darüber gesprochen. Aber vorher haben sie sich komplett den Pressevertretern nicht gestellt. Sie haben eine Organisation gegründet. Ethan's Smile heißt die. Also, dass man quasi das macht, was Ethan gemacht hat. Also immer ein Lächeln im Gesicht haben, immer alle Situationen positiv sehen und das Beste draus zu ziehen. Und dort haben die halt eine Organisation gegründet, die mit Dingen, die die halt verkaufen, dann Uni-Stipendien finanzieren für andere Studenten, die eben, sag ich mal, keine finanziellen Mittel haben dafür. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, die sind einfach ganz, ganz anders damit umgegangen. Ne? Die haben so einen ganz, ganz positiven Blick darauf, ne, wenn man das positiv nennen kann bei so einem Verlust. Und finde ich sehr interessant. Das ist überhaupt nicht, ne, überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach nur interessant zu sehen, wie verschiedene Menschen halt mit so einem Schicksal umgehen. Und die Gonzalves-Familie ist da, wie gesagt, einfach ja anders gestrickt. Ne? Die sind, glaube ich, sehr, sehr emotional getroffen und können damit einfach nicht so gut umgehen wie die Chapins. Zum Beispiel, ja.
Ja, Trauer hat viele Gesichter oder beziehungsweise jede Art von Emotion hat viele Gesichter und Menschen gehen unterschiedlich damit um. Ja, was dann letzten Endes der beste Weg ist, das steht einem nicht zu von außen. Hauptsache, die Leute selber finden da für sich den Weg und können damit umgehen. Ja, ich bin ganz schön durch jetzt. Mein Kopf, der ist voller Informationen, aber ich bin, ja, ich find's geil. Ich bin froh, dass du diesen Fall so im Detail aufbereitet hast und deine Expertise heute mit uns geteilt hast. Das war sehr, 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 sehr cool. Sehr coole Session. Ich habe auf der einen Seite so das Gefühl, ich könnte easy noch 4-5 Stunden weiter diskutieren, und weil auch immer wieder Fragen aufkommen, die man so noch klären und besprechen kann. Auf der anderen Seite merke ich, und seht es mir bitte nach, dass ich einfach nicht mehr kann. Ich würde jetzt hier gerne irgendwie Zeit drin zu dem Ende kommen.
Ja, absolut. Ich hab's am Anfang schon erwähnt. Also der Fall ist einfach so komplex. Wir könnten jetzt noch 1000 Stunden gefühlt weiter darüber sprechen, wie Brian jetzt aktuell noch im Gefängnis ist, dass er da die ganze Zeit Beschwerden stellt und dass er sich die ganze Zeit anstellt wie ein, ne, als hätte er irgendwie, als wäre er gerade in der Kindertagesstätte, ne, und irgendwie, das ist wirklich.
Aber genauso schätzt man ihn ein, so eine richtige, absolut, Prinzessin, die jetzt da irgendwie so die Behörden auf Trab hält, indem er so kleine Eingaben schreibt und so kleine Beschwerdebriefchen. Mein Wasser war heute nicht warm, als ich duschen wollte, und der Nachbar aus Zelle B, der hat mein Brötchen geklaut, irgendwie so eine richtige.
Ja, also sowas schreibt er halt, genau, der hat halt eine Zwangsstörung, das weiß man auf jeden Fall, also der hat einen ganz, ganz schlimmen Putzdrang quasi, der muss sich dreißig Mal am Tag gefühlt die Hände waschen. Der beschwert sich über die anderen Insassen, die von ihm natürlich mitbekommen haben, die ihn durch die Lüftungsschächte irgendwie durch den ganzen Tag terrorisieren. Dann sagt er, dass das Essen ihm nicht geschmeckt hat, und es ist
also so genau richtig durch die Hölle, ja.
Total, ja, der das geht echt auch, durch die Hölle. Ja.
Da habe ich jetzt aber auch ein bisschen Mitleid, dass das Essen ihm nicht schmeckt. Also was soll der arme Mann denn noch erdulden?
Die können die nur, oder? Der Wahnsinn.
Was ist das für ein unfassbares Arschloch, dass der wirklich denkt, er ist da in irgendeinem Ferienresort gelandet, wo er sich über das Essen beschweren kann. Ne? Der soll froh sein, dass der überhaupt noch was essen kann, dieses Arschloch. Also sorry.
Nee, ich, da kommen ich am Ende nochmal die Emotionen raus.
Ja, wirklich. Also so ein Drecksgeil,
Fabian, guck mal, unfassbar. Fabian, erst ist seine Stimme so borstig und jetzt wird sie auch noch garstig. Ne? Was soll das denn jetzt?
Ja, nee, wie gesagt, ich hatte es am Anfang erwähnt, man könnte noch so viel erzählen zu diesem Fall, aber ich denke, wir haben jetzt so grob erstmal alles durch. Was mir vielleicht noch zu sagen bleibt, mich hat der Fall halt, wie gesagt, extrem mitgenommen. Ich wollte einfach nochmal erwähnen, dass das Leben einfach unfassbar vergänglich ist, dass wir alle einfach ein bisschen mehr darauf achten sollten, dass wir jeden Tag einfach so leben, als wäre es unser letzter, dass wir einfach viel, viel dankbarer sind für unsere Gesundheit, dass wir jeden Tag aufstehen können, dass unsere Familien gesund sind, denn man sieht es an diesem Fall, und das hat mir dieses Video aus der Bar, was jetzt vor kurzem nochmal veröffentlicht wurde, das habe ich auch auf meinem Blog geteilt bei German True Crime, könnt ihr euch gerne mal anschauen, von Kaylee und Maddie aus der Bar. Das hat mich so total mitgenommen, weil ich da wirklich drüber nachgedacht habe, wie oft waren wir schon in so einem Moment, wo wir einfach glückselig in irgendeiner Bar waren, mit einem Kumpel ein paar Bierchen getrunken haben und dann nicht unwissend in diesem Moment zu sein, dass man 2 Stunden später auf die grausamste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, aus dem Leben gerissen wird. Das hat mich so sehr mitgenommen, dass ich wirklich einfach nochmal appellieren wollte und daraus vielleicht nochmal ein bisschen was Positives zu ziehen, dass das Leben einfach vergänglich ist und man einfach ein bisschen mehr, ja, dankbarer sein sollte und ein bisschen mehr leben sollte und nicht, sag ich mal, jeden Tag, ja, so zu leben als, so gestresst zu leben und einfach ein bisschen mehr auf sich selber achten.
Perfektes Schlusswort. Absolut. Und auch perfekte Sache, die man sich vornehmen sollte, einfach bewusster leben und auch die schönen Momente bewusster wahrnehmen und auch die Menschen, die positiven Menschen um einen herum, die einem ans Herz gewachsen sind, denen auch öfter einfach mal das Feedback geben, dass sie einem wichtig sind, denn wer weiß, wie lange das auch möglich ist. Ne? Das ist auf jeden Fall das perfekte Schlusswort. Basti, ganz, ganz vielen Dank für diese geile Präsentation, ja, und auch den guten Talk, den wir hatten. Ich fand, das war wirklich eine richtig starke Folge.
Auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen. Also dein Schlusswort war gigantisch. Fabian, deine dein Add-on sozusagen auch richtig, richtig stark. Also von daher habt ihr das schon wunderbar zusammengefasst. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also wie ihr habt schon perfekt ausgedrückt. Basti, ich finde, du hast das hervorragend präsentiert. Das war eine Riesenfreude, trotz dieser Härte des Falls dir zuzuhören, weil es echt sehr viel Spaß gemacht hat, sich mit dir zu unterhalten. Und ich würde auf jeden Fall sagen, zu jeder Zeit gerne wieder, wenn du nochmal Bock hast. Wir bei dir, du bei uns, wie auch immer, können wir gerne wiederholen. Ich habe schon gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge. Das passt sehr gut.
Safe. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Also wir können gerne mal über einen ungelösten Fall sprechen. Dann bringe ich euch den mal bei mir im Podcast mit. Da können wir nämlich dann noch ein bisschen mehr drüber diskutieren als jetzt bei einem, wo man das Ende ja kennt. Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich merke schon, ne, wir können eigentlich gefühlt hier noch 3 Stunden weitersprechen und gar nicht auf die Zeit geachtet. Ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Leute, schaut auf jeden Fall gerne mal auch bei Instagram vorbei. Wir werden da nochmal ein paar Bilder teilen zum Fall, ne? Und ja, ich würde sagen, wir hören uns gerne demnächst nochmal wieder. Ich freue mich, wiederzukommen bei euch.
Ja, dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis zum nächsten Mal, danke euch. Ciao.
Bis dann.